Hey, this is Nick Magnus Aldis, and you're listening to Wrestling Talk Radio.
Einen schrecklich schönen guten Tag, liebes WTR-Multiversum, und herzlich willkommen zu einem neuen Roundtable hier im Wrestling Talk Radio. Und ja, wir besprechen uns heute mal wieder eine kleine, feine Show, die stattgefunden hat. Und zwar haben wir ja in der NWA 70s Anniversary Show angekündigt, dass wir uns vielleicht den Crockett Cup besprechen wollen, ja. Und ja, Sven hatte das damals angestoßen, aber weil ja im Moment Pumperwochen sind, ne, Sven ein bisschen viel um die Ohren hat mit dem WTR, dachten wir, ja, dann machen wir das jetzt mal in einer anderen Besetzung. Ich bleib dabei, aber ich habe mir den Philly dazu geholt. Hi, Philly.
Hola.
Na, alles schick, alles schön?
Alles fit.
Wunderbar, wunderbar. NWA Ring of Honor Crockett Cup. Philly, wie hat es dir so im Groben gefallen?
Ja, es war ganz gut, fand ich so weit.
Es klingt jetzt nicht so überzeugend.
Ja, mein Gott, mittlerweile würde ich sagen, im Jahr 2019 oder auch schon 2018 ist man halt, was Independent Wrestling angeht, oftmals dann doch verwöhnt, sage ich jetzt mal, ne? Und NWA versucht sich ja gerade wieder so ein bisschen so neu zu etablieren. Und auch schon die 70 Anniversary, das war ganz schick und auch die Show war vollkommen okay. Die Frage ist halt nur, ob das in diesen aktuellen Zeiten, wo Ring of Honor ordentlich Dampf macht, AEW am Horizont lauert und auch schon eine überdurchschnittliche Show geliefert hat, im Vergleich mit Impact Wrestling, das immer wieder populärere Shows raushauen kann. Und ein übermächtiges New Japan, wo sich gar niemand mehr traut, irgendwie dran zu zweifeln, ist halt die Frage, ob für diese NWA mit Shows in dieser Form, die wirklich okay sind, aber halt nicht überdurchschnittlich irgendwie super geil, ob da irgendwie groß Platz für diese Liga zur Zeit ist.
Und naja, wenn sie so eine oldschoolige Nische halt finden für sich, dann kann das ja durchaus halt eine Sparte sein, die sie bedienen, die andere nicht bedienen. Ne? Also
ja, klar.
Ich meine, ja. Man vergleicht es dann halt möglicherweise schnell mit irgendwelchen Legends-Shows, aber das ist ja dann halt doch nicht so weit, dass wir hier dann, was weiß ich, Superstars of Wrestling irgendwie präsentiert bekommen. Ne?
Nee, vor allem, ich kann mir halt tatsächlich ganz gut vorstellen, dass es so eingefleischte Wrestling-Fans in ihren 60ern gibt, die so eine Show lieber sehen als vielleicht so ein All-In-Dingsbums.
Ja, wo es alles
einfach alles zu modern und zu over the top ist und was weiß ich. Und die sich so eine Show dann eigentlich ganz gemütlich einfach reinpfeifen und damit auch vollkommen zufrieden sind.
Richtig. Und für den moderneren gibt es dann ja halt noch YouTube und solche Sachen, wo sie dann halt ihre Storys drüber erzählen.
Ja, und das stimmt allerdings. Dieses Format, dieses Blabla Pounds of Gold, ist ja auch wirklich sehr gut gemacht. Also ja,
definitiv.
Da kann man nichts sagen. Vor allem hat mir dieses Format Nick Aldis als NWA World Champion, World Heavyweight Champion, schon fast mehr overgebracht als seine Titelverteidigung an sich. Ja. Es etabliert wirklich sehr schön die wichtigsten Leute in der Liga.
Ja. Und sie bauen ja jetzt auch auf, ne? Damendivision.
Ja, oh. Also es kann noch einiges kommen.
Richtig. Also mal schauen. Ich würd nicht ausschließen, dass es am Horizont irgendwo auch für die NWA nochmal sowas wie den Light Heavyweight-Titel irgendwie gibt. Könnte ich mir durchaus vorstellen, weil das ja nun doch sehr populär ist, eben Spot Wrestling auch in so einem Produkt noch irgendwie mit unterzukriegen. Ne?
Ja.
Aber da werden wir gleich auch noch drauf kommen. Können wir kurz so einen Abriss machen, wie, was, wann, wo, warum überhaupt. Also NWA Kooperationsshow mit Ring of Honor, der Crockett Cup 2019 hat stattgefunden in Concord, North Carolina im Caribous Arena and Event Center vor ca. 1300 Zuschauern. Das Ganze war live auf Fight TV zu sehen und Ring of Honor Honor Club. Ja, Ian Riccaboni, Jim Cornette und Joe Galli als Kommentatoren. Wie hat, also gerade bei, da muss ich jetzt nämlich einhaken, Jim Cornette als Kommentator für dich in 2019 noch akzeptabel?
Ja, doch schon. Ich glaube, er hat sich selber ein bisschen reguliert mittlerweile.
Ja, also was also, bei der 70th Anniversary noch ein bisschen too much war, wo er dann ja wirklich gerade beim bei so einem Spotting-Match halt komplett nuts gegangen ist und das alles scheiße fand, hat er sich hier halt echt zurückgehalten, ne?
Ja.
Und hat mehr so den historischen Hintergrund von manchen Dingen beleuchtet.
Ja, und das macht auch einen schönen Bogen bei so einer Liga wie NWA.
Eben.
Wenn du dann tatsächlich noch jemanden am Kommentatorentisch hast, der nicht aus Erzählungen darüber berichtet, sondern der da halt noch ein bisschen mehr mit involviert ist.
Richtig, genau. Und der vor allem dir erzählen kann, ja, 1946 an diesem Tag, um diese Uhrzeit, hat dieses und jenes Ereignis stattgefunden. Ja, also schon Wahnsinn. Und ich habe durchaus ein, zweimal wirklich schmunzeln müssen, auch am Kommentar, was Jim Cornette so von sich gegeben hat. Das war sehr oldschoolig zum Teil, gerade wenn es dann eben, da kommen wir später drauf, im Rock'n'Roll Express ging, da war er wirklich, hat er ja gebrannt.
Ja.
Da war wirklich Feuer, Tür und Tor offen. Ansonsten, wie hat dir das Setting gefallen? Das ist auch noch so eine Frage. Ich fand den Ring sehr cool. Also wirklich sehr oldschoolig. Diese blaue Matte mit der gelben NWA-Buchstaben einfach drauf. Auch das alte Ring of Honor-Logo dabei. Also.
Ja, also ich bin tatsächlich immer jemand, der dem das am Gesamtprodukt gar nicht immer so auffällt. Also auch so zum Beispiel diese großen WWE-Stages, die es ja früher immer zu Pay-Per-Views gab und so, die es ja jetzt nicht mehr gibt. Das kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, so, oh, die fehlen einem irgendwie. Aber mir fällt das gar nicht so groß auf und welche Farbe dann irgendwie ein Ring hat oder so. Ne, also das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Ich habe aber durchaus einfach beim ersten Match, als es dann losging, auch mit den Fans zusammen so das Gefühl gehabt, so, das ist irgendwie echt eine angenehme und vor allem auch sehr positive Atmosphäre. Und es kann auch schon sein, dass das was damit zu tun hat, wie auch einfach der Ring selber aussah und so. Also ja. Es hat einfach, es war also schon irgendwie ein bisschen familiär, so komischerweise.
Absolut. Und auch vor allem diese, also was mir dann halt auch so, also die Grafiken, ja, die sahen halt wirklich aus, als wenn die 80er sie wirklich ausgekotzt haben. Also auch mit den Schnitten, diese Effekte, die da drüber gelegt waren, ne, mit diesem Rein-Raus-Zoomen, das war schon ziemlich geil. Also das hat schon echt Stil. Also ich gucke mir auch ganz gerne zum Beispiel World-Class-Sachen an. Und das ist halt auch genau so. Das sieht genau so aus. Und das ist ganz schön. Wenn sie jetzt noch zum Beispiel so ein Filter drüber gelegt hätten und das Ganze in 4:3 gemacht hätten.
Oder in Schwarz-Weiß.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, das hätte, also wenn sie mal wirklich so ein Catch-as-Catch-Can-Abend machen, NWA Back to the 60s oder irgendwie sowas, das wäre schon echt nice, dann, wenn sie sowas damit mitmachen würden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie damit sowas auch mal irgendwie spielen, irgendwie mal ausprobieren einfach.
Ich meine, die Leute dazu hätten sie ja theoretisch. Also
absolut. Absolut.
Also, wir werden ja später auf jeden Fall noch über ein Tag-Team sprechen. Mhm. Und wenn du dann noch irgendwie zwei Leute aus der Zeit findest, die halbwegs noch fit sind und worken können, dann könntest du halt echt auch mal einfach nur in einer normalen Show als Special Memorial Match oder als Special Vintage Match könntest du es halt echt mal machen mit so einem Schwarz-Weiß oder so.
Absolut.
Fände ich voll geil. Also ich meine, WWE hat das ja auch schon mal angedeutet bei irgendwelchen Legend-Abenden, dass dann auf einmal das Setting wieder um 20, 30 Jahre zurückversendet wurde.
Ja,
warum nicht? Also ich meine, man kann ja auch ehrlich gesagt so, also mein Gott, ich bin jetzt 25, ne? Ich brauche da eigentlich nicht großes Mitreden.
So ein Hüpfer, junger Hüpfer.
So ein junger Hüpfer, ja. Aber ich finde, man muss ja auch irgendwo her, man redet immer sehr viel über die Wurzeln und über die Legenden und so, aber wenn man sich mal überlegt, wo das Business heutzutage steht und wie viele Leute mittlerweile von diesem Business leben können, da kann man auch echt einfach mal stolz drauf sein, wo man herkommt, sage ich jetzt mal. Absolut. Und wie das Ganze angefangen hat. Und gerade wenn du dann noch solche Leute hast, die immer noch in diesem Business worken, dann kannst du denen mit so einem Setting und Match ja auch einfach nochmal den ultimativen Respekt zollen.
Definitiv. Und das wurde ja auch zwischen der Show gemacht, aber da kommen wir gleich drauf. Wir springen jetzt mitten in die Show rein. Und zwar Crockett Cup 2019 Qualifying Battle Royale um einen Platz im Turnier. Ich nehme jetzt einfach mal kurz die Teilnehmer. Das sind Royce Isaacs und Tom Latamer, besser bekannt als Bram. Warum er hier nicht Bram heißt, kann ich mir eigentlich nur so dadurch erkennen, dass der Name, erklären, dass der Name Bram total verbrannt ist in den USA. Dann Cam Carter und LeBron Cozone, Jay Bradley und Josephus. Josephus mittlerweile mit kurzen Haaren, nachdem er sein Hair versus Hair Match gegen David Arquette und den ehemaligen NWA World Champion, dessen Name mir gerade Tim Storm verloren hat mit kurzen Haaren. Dann das Team Tag mit Billy Buck und Kevin Blue. The Boys, Brandon und Brent, kennt man von Ring of Honor. The Dogs, Rev Titus und Will Ferrara. Und The Dawsons, Dave Dawson und Zane Dawson. Philly, was hast du zu dem Match?
Ja, also ich meine, ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, aber ich meine, dass das ja durchaus auch eine Oldschool-Sache ist, so eine Show mit einer Battle Royale anzufangen.
Ja.
Also ich habe das zumindest schon mal öfters, wenn ich alte Shows gesehen habe, ist mir das aufgefallen, dass sowas gerne gemacht wurde.
Um halt auch eine Story für den Abend, also eine Ein-Abend-Storyline sozusagen zu kreieren, kann man damit ja sehr schön spielen.
Genau. Und das hat man hier ja auch total gemacht, weil wenn man sich jetzt mal das Line-Up so anschaut, vor allem, was ich denke, dass auch bei vielen jungen Fans so ist, die halt vertraut sind mit dem Ring of Honor Produkt, die sehen halt das Line-Up und denken sich so, ja, The Boys, okay, habe ich schon mal gesehen. Jay Bradley sagt mir vielleicht was von Impact Wrestling, Tom Latimer sagt mir auch was von Impact Wrestling. Und The Dogs sind eigentlich die Favoriten so von diesem Line-Up, würde ich jetzt sagen, in dem Match, weil die halt einfach bei Ring of Honor dann durchaus schon mal im Tag-Team-Bereich eine prominentere Rolle gespielt haben. Und dann schaust du dieses Match an und ich meine, in diesen, na, was wird das gewesen sein, 7-8 Minuten oder so, wird ja nicht, also es ist halt eine Battle Royale, die halt den Abend halt beginnt. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie allzu krasses oder crazy ist dabei, aber du kommst halt gut rein.
Ja.
Und dass sie halt dann diesen Isaacs und Tom Latimer gewinnen lassen, ist halt auch einfach, glaube ich, schlau in dem Sinne oder zu diesem Zeitpunkt noch. Mhm. Weil wenn du jetzt einfach irgendein Ring of Honor Team nimmst, wie zum Beispiel The Dogs oder so, ja, dann hast du halt irgendwie ein weiteres Ring of Honor Team, was das Turnier halt irgendwie eh nicht gewinnen wird. Und wenn diese Kooperation mit Ring of Honor vorbei ist und du deine nächste eigene Show machst, dann hast du eigentlich nichts dabei gewonnen.
Eben, das ist es.
Und
wenn du könntest sie einsetzen. Ich denke mal, da würde sich Ring of Honor nicht querstellen, weil The Dogs, ich bin im Ring of Honor Produkt nicht so 100% drin im Moment, spielen, glaube ich, gerade nicht allzu die größte Rolle.
Ja, also ich sag mal so, wie heißt er denn? Nicht Ferreira, sondern Red Titus ist ja durchaus, wird ja durchaus echt gut dargestellt immer wieder bei Ring of Honor. Deswegen, also ich glaube schon, dass die da zumindest für die Zukunft da noch irgendwas geplant haben.
Ja.
Es macht aber halt in dem Sinne einfach mehr Sinn, weil The Dogs würden jetzt von so einem Sieg in so einer Battle Royale jetzt, sage ich jetzt mal, nicht großartig profitieren, weil die halt schon auf einem gewissen Standard sind. Ja. Während halt Isaacs und Tom Latimer so, oh ja, die haben die Battle Royale gewonnen, so, okay, dann sehen wir sie heute nochmal. Und dann haben die auch in einem richtigen Tag-Team-Match halt auch nochmal Zeit zu zeigen, dass sie durchaus worken können.
Aber es ist schon irgendwo auch ein bisschen schräg, weil, also Royce Isaacs sagte mir gar nichts, wirklich gar nichts.
Mir auch nicht.
Nein, also Tom Latimer kennt man natürlich, Bram. Wie gesagt, ich vermute einfach, dass er nicht Bram ist, sondern Tom Latimer, weil das, weil er so ein bisschen sehr viel verbrannte Erde in den USA hinterlassen hat. Mit seinen Eskapaden bei Impact, von der WWE-Geschichte wollen wir jetzt erst gar nicht wieder anfangen. Hat ja sich in den letzten Jahren dann halt in England einen Namen gemacht, war auch ab und zu in Deutschland unterwegs.
Ja, Schottland vor allem, ne?
Richtig, genau. Da habe ich ihn ja auch schon live, gesehen. Also hat sich bei mir auf jeden Fall so ein bisschen rehabilitiert.
Ja.
Ich sehe ihn echt ganz gerne, aber es war ihm echt schräg, ihn außerhalb dieses Bram-Charakters zu sehen, das King of All Evils, der ständig den Mittelfinger irgendwo hochhält, das natürlich in dieses Produkt nur bedingt passt. Weil, also es ist ja schon ein bisschen irgendwo auch ein bisschen also ein kleines bisschen familienfreundlich, sagen wir es mal so. Es ist halt oldschoolig, aber oldschoolig familienfreundlich. Würde ich behaupten. Also ja, was du in den 80ern als familienfreundlich und in den 70ern als familienfreundlich so betiteln konntest.
Ja, klar.
Ja. Ich fand es sehr schön, dass das währenddessen, also Großaktionen braucht man von dieser Battle Royale auch gar nicht besprechen. Nee. Rev Titus hat halt den ja, den blödesten Spot mehr oder weniger, den er einfach nur rumpost und dann gleich rausgeschmissen wird.
Ja, das hat mich auf jeden Fall durchaus überrascht. Weil wenn, sage ich jetzt mal, The Dogs schon diese Battle Royale nicht gewinnen, wo wir uns ja wahrscheinlich, glaube ich, einig sind, dass sie dann doch das Team, also das Team zumindest, mit dem größten Namen sind. Einzelwrestler kann man jetzt durchaus Jay Bradley und Tom Latima schon auch zählen, aber vom Team her eigentlich das höchste Standing haben, dass sie ihn dann halt so, das kann ich, also da kann ich mir jetzt nicht genau vorstellen, was da der Grund ist und weiß ich auch nicht, inwiefern sich Ring of Honor da denkt, okay, dankeschön.
ja.
Bisschen komisch war es schon, aber mein Gott.
Ja. Sie hatten trotzdem ihren Moment, man erinnert sich dran halt. Also sehr schön auch die Sache, dass das Jim Cornette dann halt angesprochen hat, weil Ian Riccoboni den einen Boy halt als Boy Number Two bezeichnet hat und ihn fragt, woher weißt du denn, dass er Boy Number Two ist und nicht Boy Number One? Ja, der hat dunklere Haare. Ach so, okay. Und ich glaube, es war Joe Galli, der dann eingeworfen hat, dass The Dawsons, also die beiden größten und schwersten, eigentlich am ausgeruhtesten und fittesten sein müssen, weil sie Hometown-Locals sind. Und sie können ja zu Hause in ihrem eigenen Bett schlafen. Und Jim Cornette darauf dann wutentbrannt, meinst du, die anderen schlafen auf dem Sofa, oder? Das war also schon ein bisschen zum Schmunzeln, aber Royce Isaacs und Tom Latima gewinnen die Battle Royale dadurch, dass sie beide mehr oder weniger, ich habe es gar nicht genau gesehen, irgendwie gab es eine Kollision und beide sind raus und sind dann einfach zum Schluss rein, ja, und haben dann aufgeräumt und haben Jay Bradley und Josephus rausgeschmissen. Nee, die Boys wurden zum Schluss von Isaacs und Latima eliminiert.
Genau, ja. Eigentlich sah es halt quasi so aus, dass die Boys dass die Battle Royale gewonnen haben, weil sie eben Josephus und Jay Bradley eliminiert haben, aber dann sind ISX und Latima wieder zurückgekommen und haben dann die Boys rausgebeut.
Richtig. Ja, dadurch haben sie ihren Spot bekommen und ja, dann können wir zum nächsten springen. Es gab noch einen kurzen Einspieler über die Verletzung von Flip Gordon, was ich dachte, okay, er wird schon ziemlich prominent dargestellt, weil das ja eigentlich dann so eine Ring of Honor-Geschichte ist. Aber wahrscheinlich einfach aufgrund dessen, weil es in der gleichen Halle passiert ist, dass man das dann prominent featuren wollte.
Ja, also ich meine, es macht Sinn und dann manchmal wirken solche Stories bei solchem Turnier auch immer so ein bisschen so von irgendwo hergeholt, wo man sich so denkt, so, ja, okay, wahrscheinlich mussten die jetzt irgendwas machen und wenn das halt eh schon so aufs Auge passt, dann klar, dann macht man das auch. Aber warum sollte man Flip Gordon auch nicht prominent darstellen? Flip Gordon und Bandido haben als Singles-Wrestler bei Ring of Honor und auch woanders in der Wrestling-Welt ja auch sicherlich keine kleine Zukunft vor sich.
Das ist es. Ja, Bandido, Flip Gordon gegen Guerrero Maya Jr. und Stuka Jr., die Vertreter von CMLL, vom Consejo de Mundial de Lucha Libre. Ich habe mir aufgeschrieben, typisches CMLL-Match. So, passt, funktioniert nicht alles. Manchmal stehen Leute einfach doof in der Gegend rum.
Das Timing ist fehl.
Timing ist für die Tonne. Stuka botcht rum wie nichts Gutes, was er eigentlich auch sonst immer tut. Aber man muss ihm seinen No-Look-Jump vom Seil nach draußen auf Bandido, muss man ihm echt hoch anrechnen. Das musst du dich erstmal trauen.
So. Hat er wahrscheinlich in seinem Leben auch schon
x-mal gemacht.
Ja. Und deswegen geht das mittlerweile auch ohne.
Ja, also ich kriege immer so ein bisschen Zusammenzuckungen, wenn ich Guerrero Maya Jr. sehe. Weiß ich nicht, ich werde mit dem Typen einfach nicht warm. Das ist so, wenn ich ihn bei CMLL sehe, dann ist er immer grundsätzlich in den Matches, wo ich am wenigsten Spaß bei habe, weil er es nur verbotscht ist. Und der Typ einfach nicht gut ist. Hier hat er mir erstaunlich gut gefallen sogar. Aber es ist ein trotzdem typisches Lucha Libre CMLL Match. Und Flip Gordon ist auch dabei.
Ja, wobei der ja nicht die größten Schwierigkeiten hat, sich diesem Stil anzupassen und ihm dann wahrscheinlich sogar. Naja, ich möchte da Bandido jetzt rausnehmen, weil ich eigentlich von Bandido auch überzeugt bin. Aber ich sage jetzt mal, manchmal habe ich so das Gefühl, dass Flip Gordon wahrscheinlich den Stil von Guerrero Maya Jr. und Stuka Jr., wenn er den geht, besser gehen kann als die selber.
Ja, das ist durchaus richtig. Und man muss dazu sagen, Flip Gordon ist erst seit 3 Jahren überhaupt dabei.
Ja, das ist ja eh Wahnsinn, ne?
Ja, also, eben. Aber ja, Philly, wie hat es dir gefallen?
Also tatsächlich bin ich ja ein Lucha Libre Fan.
Ja.
CMLL und oder ich sag mal so, das ist immer ganz witzig, ich bin Lucha Libre Fan, aber meistens dann, wenn es nicht in Mexiko passiert. Weil AAA und CMLL sind halt wirklich nicht meine Ligen irgendwie.
Es ist halt wie ein Verkehrsunfall, ne? Also eine Show von der CMLL oder von AAA ist halt echt wie ein Verkehrsunfall, ne? Du kannst nicht weggucken. Du willst den Car Crash sehen.
Ja. Ich sag mal so, es gibt mittlerweile einige mexikanische Stars, die in Amerika angekommen sind. Da haben wir natürlich die Lucha Brothers, da haben wir natürlich Bandido. Vorhin im Off-Talk haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen über Titan geredet, mit Abstrichen. Es gibt diese Leute, die von Mexiko nach Amerika oder Rey Horus möchte ich dazu auch noch nennen und Flamita, die ich auch gut finde. Es gibt eben diese Leute, die den Sprung nach Amerika geschafft haben und die das auch durchaus gut machen. Und ich glaube, es gibt durchaus Gründe, warum Guerrero Maya Jr. und Stuka Jr. diesen Sprung noch nicht geschafft haben.
Und wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen werden.
Das ist natürlich, Lucha Libre ist natürlich ein Matchstil, wo gerne mal was schief gehen kann, weil es einfach sehr unkontrollierte oder sehr crazy Aktionen sind.
Ja.
Aber wenn du ein Match siehst von jemandem und dir denkst, oh ja, den kenne ich, der hat in dem letzten Match den und den Botch gemacht und dann schaust du dir dieses Match an und er verbotcht halt wieder einen Move, dann kannst du halt schon mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass ja, dass halt, wenn man in jedem Match irgendwie botcht, dann ist es halt ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal.
Naja, also am Beispiel Stuka Jr. möchte ich halt einfach mal anführen, das ist dieser Monkey Flip, den er eigentlich immer im Repertoire hat. Und er verkackt ihn regelmäßig. Das verkackt er regelmäßig. Da fragt man sich doch einfach, nimm diesen Move doch aus deinem Arsenal raus, wenn du so wie, weißt, du kannst es nicht.
Ja.
Du kriegst es nicht hin. Naja.
Man weiß ja nie so genau, vielleicht denkt er sich auch immer so, ja, okay, jetzt trainiere ich diesen Move wieder ein bisschen und im Training klappt er dann immer und dann, wenn die Kamera da ist, klappt er irgendwie wieder nicht.
Ja.
Naja, so, jetzt habe ich das Negative gesagt zu dem Match. Und jetzt kommt das Positive tatsächlich. Ich finde, ob man es glaubt oder nicht, vom Gesamtbild her, fand ich, das war das beste Crockett Cup Match, Turniermatch an diesem Abend.
Tatsächlich?
Tatsächlich, ja.
Oh, ich habe ein anderes.
ja, dann werden wir da sicherlich ja noch dazu kommen.
So ist es.
Weil ich finde, dass aus irgendeinem Grund in diesem ganzen Chaos die ich weiß nicht, ob es Harmonie ist oder so, aber es hat irgendwie zusammengepasst. Es hat irgendwie, weil das halt zwei Teams sind, die halt sich wirklich sehr ähnlich sind, hat manchmal dieses Chaos oder so, hat eigentlich ganz gut gepasst. Natürlich ist es immer noch scheiße, wenn irgendetwas nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dann ist es immer noch blöd. Aber ich habe irgendwie, das Match ging ja sicherlich über 10 Minuten. Also ich bin mir jetzt nicht
12:30.
Ja, es sind ja über 10, das lasse ich gelten. Und ich fand irgendwie, dass das das erste Match war, wo auch die es geschafft haben, die Fans noch so richtig reinzuholen. Ja, okay, was heißt eigentlich das erste Match, wo sie es geschafft haben? Davor gab es ja nur ein Match. Mhm. Aber es war halt das richtige Match eigentlich für den Turnierstart und danach waren die Fans dann auch drin irgendwie. Und natürlich kann man auch sagen, ja gut, es gibt hier einen Mexican Destroyer und da gibt es das und so. Und natürlich sind dann die Fans so, Springboard Spear, Springboard irgendwas. Und dass sie dann halt eh logischerweise mitgeben. Aber ich fand's vollkommen okay. Oder ich fand es sogar tatsächlich gut. Aber ich denke, es hätte halt auch noch um einiges besser sein können, wenn halt bestimmtes besser funktioniert hat. Und was du schon angesprochen hast mit diesem Timing, was halt oftmals irgendwie bei diesem Lucha Libre Matches, wahrscheinlich auch, weil ich mir vorstellen kann, dass da vor dem Match nicht immer so viel alles besprochen wird und so, weil da die Sprachbarriere dann auch einfach da ist. Was tatsächlich jetzt dann auch der ausschlaggebende Grund ist, warum ich bevor wir angefangen haben, das zu besprechen, gesagt habe, ja, die Show war okay, vielleicht ganz gut, dass ich finde, wenn man über so ein Match, wo man eigentlich dann schon relativ drüber reden kann, was nicht so gut gelaufen ist, wenn man dann aber trotzdem noch irgendwie das Gefühl hat, das war das beste Turniermatch, dann kann das Turnier, was diese Show featured, an sich nicht so gut gewesen sein. Ja. Genau, und da fällt mir das halt dann eben auf, dass wenn das schon mit die Spitze von diesem Turnier war, dieses erste Turniermatch, dann ja, dann ist es halt nicht mehr so supi.
Nee, das ist richtig. Also ich fand es jetzt auch nicht kacke, absolut nicht. Aber es ist, man hat irgendwie so ein, es ist schwierig zu sagen, den so einen modernen Flippy-Floppy-Style, wie man es ja hier immer so schön sagt, in ein NWA-Korsett zu drücken. Und da ist dann halt Lucha Libre halt dann so der erste Punkt, ne? Würde ich sagen, der das auch wirklich dann so ein klassisches Lucha Libre-Match dann das Ganze auch so ein bisschen mit abholt.
Ja, und das andere Problem ist, du hast ja mittlerweile fast bei jeder Show, hast du, sagen wir mal, zwei oder drei Matches, wo dieser Stil gegangen wird. Egal, ob es jetzt Lucha Libre ist oder ob es einfach nur so Highspot-Wrestling ist im amerikanischen Dingsbums. Ja. Und obwohl da so viele risikoreiche und Aktionen dabei sind, die halt auch gerne mal nach hinten losgehen, hat man irgendwie das Gefühl, dass halt bei den meisten Shows dann diese Matches trotzdem besser funktionieren, als das Match funktioniert hat. Also dieses Match hätte Potenzial gehabt, wenn alles funktioniert hätte, wirklich sehr gut zu sein.
Definitiv.
Aber es hat es halt eben leider nicht. Und mittlerweile ist man halt einfach relativ verwöhnt bei fast jeder Independent-Show, die man hat, kommen zwei Wrestler oder zwei Teams zusammen, die plötzlich harmonieren wie sonst noch was. Und deswegen glaube ich, ist da das Niveau halt dann auch einfach mittlerweile sehr hoch. Und dann fällt dann halt sowas dann doch schon mehr ins Gewicht.
Ja. Ja, also Bandido und Flip Gordon gewinnen mit einer Kombination aus, ich leg dir den Gegner auf die Schulter und du schmeißt ihn dann rum in einen Cutter. Also das war dann sozusagen der Tag-Finisher von Bandido und Flip Gordon. Da hätte ich jetzt aber echt ein bisschen was Spektakuläres eigentlich erwartet. Irgendwie, was weiß ich, zwei gesprungene Shooting Star Press mit fünf Drehungen.
Ich finde es halt, Flip Gordon und Bandido haben beide einen Finisher, der was mit dem Second Rope zu tun hat, sage ich jetzt mal. Also Flip Gordon hat ja diesen Star Spangled Stunner, den er oft zeigt, also quasi ein Oscutter als Stunner, so ein bisschen. Und Bandido hat ja diesen, mein Gegner ist im mittleren Seil und ich springe mit einer Drehung zu ihm hin und mache dann German Suplex. Und irgendwie habe ich irgendwie während dem Match gedacht, so wenn die das gewinnen, ach, diese beiden Moves, die lassen sich doch sicherlich irgendwie miteinander verbinden. So.
Haben wir nicht gesehen.
Haben wir nicht gesehen, ne? Also ich glaube tatsächlich auch, dass da vielleicht was Cooleres drin gewesen wäre, als ich nenne es jetzt mal einen Assisted TKO.
Ja. Aber woran man auch erkennen kann, also um dann noch einmal kurz drauf zu kommen, dass es ein klassisches Lucha Libre geworktes Match ist. Es gab so ab der Hälfte des Matches gab es so eine Sequenz, wo sich Flip Gordon in so einer Submission-Situation von zwei Gegnern wieder befunden, von beiden, also von Guerrero Maya Jr. und Stuka Jr. gleichzeitig befunden hat, wie sie ihn gehalten haben. Das ist eigentlich so ein klassischer erster Fall bei CMLL, dass da dann einer aufgibt. Also, um das damals so einen kleinen Fachwissen, wenn man so nennen möchte, reinzuschmeißen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Match, ne?
Klar.
Dann haben wir nämlich das Qualifier-Team. Royce Isaacs und Tom Latimer gegen die War Kings. Crimson und Jack Stain. Und jetzt kommt meine erste Kritik zu dem Ganzen, also zu dem Turnierstruktur an sich. Denn das ganze Turnier wurde ja bei der 17th Anniversary zum ersten Mal vorgestellt und beworben von Road Warrior Animal. Der Begleiter war von den War Kings. und mit den Walkings auch das ganze Ding als erstes feststehendes Team beworben wurde. Mhm. Warum scheiden die in der ersten Runde aus?
Das kann ich dir nicht sagen. Vor allem, weil ich als alter Tippspielmeister bei einem Tippspiel wahrscheinlich auch auf die Walkings als Sieger getippt hätte.
Ja.
Ich kann es dir nicht sagen, vor allem, also dass sie das Turnier nicht gewinnen, meinetwegen, aber so ein Finale Walkings gegen Villain Enterprises, das wäre durchaus was
interessanter gewesen,
ne? Was ich als Finale würdig finde.
Ja.
Dass du die beiden, also Isaacs und Latima, tatsächlich nach diesem Battle Royale dann auch nochmal gewinnen lässt. Okay. Das finde ich okay, das, ne? Aber da hätte es durchaus andere Gegner gegeben in diesem Turnier, wo ich das cooler gefunden hätte. Wenn ich eh schon über das Match rede, so was bei das andere, was ja. ich so bei diesem Match fand, ist, ich kenne die War Kings, kenne ich halt auch als Veterans of War von Impact Wrestling. Also haben da ja eben auch mal geteamt. Und da haben die mir eigentlich ganz gut gefallen, weil die so ein explosives Team waren. Weißt du, wie ich meine? Also die haben richtig geile Hot-Tags geworkt, und wenn der eine irgendwie Probleme hatte, ist der andere reingekommen und boom, 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 und dann mal
so
wieder.
So kenne ich die beiden halt auch.
Doppelteam und so. Und dieses Match war irgendwie, wahrscheinlich, weil sie einfach so das dominierende Team, das ihre Gegner so grinded darstellen mussten, hat man eigentlich den Walkings ihre Stärke genommen, fand ich, und hat ein bisschen ihre Schwächen dadurch dargestellt. Und deswegen fand ich das ganze Match ein bisschen lethargisch, also ein bisschen schnarchig tatsächlich.
Ja, ja.
Das Finish selber war dann halt auch so, also ich finde, wenn man sie schon nach so wie sie in der Battle Royale weitergekommen sind, dann lass sie doch einfach, wenn sie tatsächlich ein Team sind, was jetzt auch weiterkommt, dann lass sie doch bitte irgendein Tag-Team-Finish machen gegen einer der beiden, wo man dann auch tatsächlich sagen kann, so ja, okay, sie waren vielleicht das schwächere Team, aber der Finish-Move, der war halt einfach krass, und jetzt haben sie es halt irgendwie doch geschafft zu gewinnen.
Aber so sind sie halt einfach zwei random Wrestler, die zusammengewürfelt wurden.
Genau, und dann aber das etablierte Team der NWA schlagen.
Das etablierte Team, wenn man so möchte, ne?
Also, ja, genau.
Dem das ganze Ding beworben wurde.
Ja.
Ja, also.
Ein bisschen komisch.
Definitiv. Und auch frage ich mich dann halt einfach, wenn doch dann sozusagen beim 70th Anniversary schon Animal schon dabei war. Wo war er denn hier?
Ja, gut, ob du den jetzt immer bekommst oder so, das ist auch die Frage, aber.
Ja, für sowas, denke ich mal, würde als ehemaliger Sieger. Ne? Also,
stimmt, er hätte auch nach dem Finale ja auch die Trophäe präsentieren können oder irgendwie sowas. Ja, was ich mir auf jeden Fall während diesem Match oder nach diesem Match dann gedacht habe, so eben diese Überlegung, so, oh, ja, okay, wenn dass die weiterkommen, ist okay, aber warum gegen die? Ich habe mir gedacht, eigentlich wären die beiden tatsächlich die perfekten Gegner für den Rock'n'Roll Express gewesen, die als nächstes kommen, weil dann sind sie nämlich wirklich keine No-Names mehr, wenn sie dir die nächsten Monate in jeder Show erzählen, ja, und wir haben den Rock'n'Roll Express an dem ersten Abend, wo wir zusammen geteamt haben, haben wir das größte Tag-Team der 60er Jahre ausgeschaltet, und alle wollten hier so, oh, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, wir haben sie halt einfach gebasht. Das wäre doch super gewesen, dann hättest du einen richtigen Hook gehabt, und dann brauchen die auch nicht ins Finale kommen, weil dann haben sie ihren Moment schon gehabt.
Ja.
Und gleichzeitig kannst du dann Walkings gegen Briscoes zeigen, was halt irgendwie auch ein geiles Match ist. Hätte, wenn und aber, am Ende nur Gelaber, aber das ist mir da so durch den Kopf gegangen.
Ja. Vor allem, sie gewinnen ja auch kein Match clean halt, ne? Also wirklich gar keins.
Ja.
Das ist ja alles nur ein Roller durch Zufall mehr oder weniger irgendwo und durch Dirty Tactics. Aber dazu kommen wir später nochmal, da habe ich noch einen riesen Aufreger. Also, eieiei. Aber gut, kommen wir erstmal zum nächsten. Besagter Rock'n'Roll Express, Ricky Morton und Robert Gibson gegen Da Boys. Ja, Briscoes wurde ja nie erwähnt, es waren immer Da Boys. Jay und Mark Briscoe. Ja, und Jay und Mark Briscoe machen ganz klar, sie geben dem Rock'n'Roll Express jetzt noch die Chance zu gehen. Ansonsten würden sie jetzt sofort in die Rente schicken. Also, Rock'n'Roll Express sagt natürlich nein. Fighten. Wir sind das beste Tech-Team aller Zeiten. Ja. Ich habe mich erst gefreut, dachte, oh cool, Rock'n'Roll Express, und habe dann gesehen, weia. Da hättest du vielleicht statt 6-7 Minuten vielleicht 3 draus gemacht, am besten. Ja. Also, das war, fand ich jetzt irgendwie nicht so geil. Was sagst du denn dazu?
Ich war tatsächlich beeindruckt von dem Rock'n'Roll Express. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, bei jedes Mal, wenn ich mittalke, ja. habe ich das Gefühl, ich habe immer so die andere Meinung.
Müsst ja nicht, das ist ja nichts verkehrt, das ist ja auch dein gutes Recht, aber als es losging und Ricky Morton gleich dieser Hurricane Runner ausgeteilt hat und dabei voll auf den Nacken gelandet ist, dachte ich, der ist tot.
Ja, das stimmt natürlich. Aber generell fand ich, dass sie, ich meine, die sind ja mittlerweile näher an den 70 als an den 60, das muss man ja sich mal vorstellen. Deswegen also es ist schon auch die Frage.
Für eine gewisse Art und Weise, auf jeden Fall.
Es ist halt für ihr Alter beeindruckend, aber halt nicht für das Business an sich beeindruckend. Mhm. Ich finde es halt. Also ich brauche natürlich, wie gesagt, wieder mit meinem Alter niemanden vorlabern, ne, dass ich irgendwie verstehe, was der Rock'n'Roll Express ist und was der früher bedeutet hat und was da Leute in Erinnerung schwelgen und wie gehypt das war und so. Aber ich verstehe durchaus die Verbindung, die Leute damit haben, und vor allem verstehe ich auch die Verbindung, die dieses Team mit dieser Liga hat und auch vor allem auch mit diesem Turnier hat. Gut. Fand ich aber auch sehr spannend, dass immer erwähnt wurde, so die Rock'n'Roll Express war das Team quasi.
Sie haben die Crockett Cup nie gewonnen, sie haben einmal teilgenommen.
Ja, genau, das fand ich halt irgendwie so ganz interessant und so. Also ich fand halt, man konnte gut sehen, was sie einmal waren. Und ja, ich finde, solange du das noch sehen kannst in Legenden und in Legenden-Matches, wo du dir so denkst, ja, okay, ja, das waren ihre Spots und das haben sie gemacht und so, dann ist es für mich okay. Und ich hätte auch diese 3 Minuten in dem Sinne nicht gemacht, weil ich finde, wenn man schon diesen Leuten diesen Spot gibt, dann hat das halt ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass man sie nicht sofort irgendwie runtersquasht. Dass das Match jetzt für die 7 Minuten kein 5-Sterne-Match war, da brauchen wir ja nicht drüber reden.
Absolut nicht.
Aber ich finde, sie haben vollkommen den Job erledigt, der von ihnen wahrscheinlich verlangt wurde oder auch erwartet wurde. Und das ist ein Match zu worken, das nicht nur wir haben den Namen und sind jetzt da, sondern sie haben tatsächlich an dem Match teilgenommen. Mhm. Und deswegen fand ich das vollkommen okay für das, was es sein sollte und dann halt auch war. Ich persönlich mag halt die Briscoes nicht.
Ich mag sie auch nicht. Also da bin ich gar nicht bei. Ich kann die beiden absolut nicht leiden.
Ja, also dass die ihren Platz in Ring of Honor Produkt haben und dass sie so dieses Legenden-Tag-Team sind und auch ein Jay Briscoe, der zwischendurch wirklich einen starken Main-Event-Run hatte, das ist ja alles für mich überhaupt kein Problem und die passen auch als Team super zusammen. Dieser Ernste und dann dieser Verrückte und so, das ist ja alles schön und gut. Aber ich sag jetzt mal so, ohne das Thema jetzt anzuschneiden, wer diese Leute halt persönlich kennt und dann halt seine eigenen persönlichen Überzeugungen hat, also nee, nicht persönlich kennt, das ist natürlich falsch, aber wer weiß, was diese Leute für persönliche Überzeugungen haben und diese auch preisgeben und die dann halt natürlich absolut nicht mit den Überzeugungen, die man selber hat, korrespondieren, dann...
oder im landesweiten Fernsehen Tiere töten.
Ja. Das meinte ich ja mit Überzeugung.
Ach so, okay, alles klar.
Also klar, es gibt auch noch
andere. Es gibt noch andere, noch krassere Sachen.
Also, ja. Aber das ist ja zumindest auch die Überzeugung, dass das Normalste ist der Welt, wenn man irgendwie sowas macht oder ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wir brauchen nicht drüber reden. Das passt ja auch gar nicht dazu. Aber desto mehr ich quasi von den Briscoes höre oder gehört habe in den letzten Jahren, desto mehr habe ich mir eigentlich gedacht so. Nee. Menschlich sind sie wahrscheinlich echt nicht so erste Sahne. Was man ihnen aber nicht absprechen kann, ist, dass sie gute Worker sind und dass Absolut. Sie auch gute Tag-Team-Matches worken können.
Aber es ist halt auch, also um das mal so aufzuräumen, es ist halt wirklich ein sehr klassisches Rock'n'Roll Express-Match. Ne? Ricky Morton startet stark, wird dann sehr lange isoliert, also verhältnismäßig natürlich für die Zeit lange isoliert. Im besten Fall, wie hier, fängt er das Bluten an. Dann kommt der Hot Tag, Robert Gibson, der Mann, oder wie ihn früher auf Ringfrei, nicht Ringfrei, auch bei Catch-Up, Horst Brack, der Bestrafer, genannt hat, der Mann mit dem Augenschaden. Der kommt dann in den Ring und rettet den Tag. Dann gibt es den nächsten Tag zu Morton, Rocket Launcher, und eigentlich ist die Geschichte dann durch. Also so ist es früher gelaufen, zumindest in vielen Rock'n'Roll Express-Matches.
Aber wie nennt man das denn? Dieser falsche Tag, dieser Phantom-Tag, sag ich jetzt mal.
Also der nicht gesehene vom Ringrichter.
Genau.
Nicht gesehene.
Da finde ich halt, da hast du halt auch gemerkt, so, es gibt Sachen, die fallen einem sicherlich schwerer, wenn man älter wird.
Ja.
Und es gibt auch Sachen, die kann man einfach dann nicht mehr so gut durchziehen, wenn man älter wird, ne? Aber dieses Timing, dieses Psychologie, dieses Wrestling-Verständnis, ne? Wenn du das erstmal drin hast, dann geht dir das auch als mit Verlaub alter Sack nicht mehr flöten.
Eben, das denke ich auch mal. Und es gibt viel Schlimmeres. Ja, gucken wir zum Beispiel am WrestleMania-Wochenende die Family Reunion, die Veranstaltung. Da ist Manny Fernandez aufgetreten. Das war schlecht. Also was heißt schlecht? Der Mann ist halt auch irgendwo in dem Alter mittlerweile angekommen. Ne? Respekt dafür, dass er halt noch in den Ring tritt. Aber man sich dann denkt, lass es lieber.
Ja.
Ja, du kratzt gerade nur an deiner eigenen Legende. Aber das haben, also der Rock'n'Roll Express kann auf jeden Fall immer noch erhobenen Hauptes aus der Halle gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ja, die Briscoes gehen weiter und wir können zum nächsten Match kommen, ne?
Ja.
Oder hast du noch was dazu?
Nee, ich habe da nichts mehr.
So, dann kommen wir nämlich jetzt zu meinem Crockett Cup Match.
Das dachte ich mir schon, ja.
Villain Enterprises, Brody King, PCO gegen Satoshi Kojima und Yuji Nagata. Also es ist schon mal für mich ein Pluspunkt, dass Kojima mit dabei ist. Absolut. Ich sehe diesen Mann halt einfach unglaublich gerne zu. Auch wenn er mittlerweile halt sich nicht mehr so bewegt wie vor 10 Jahren ungefähr. Aber auch Nagata ist halt einfach immer noch richtig, richtig gut. Und ja, PCO, was willst du einfach gegen PCO sagen in 2019? Also, gehörst ja schon fast gesteinigt, wenn du ihn nicht gut findest.
Ja.
Und du findest ihn nicht gut, oder?
Nein, nicht. Ich bin voll auf dem Hype-Train von PCO drauf, was der verkörpert und wie ernst der auch einfach sich selber nimmt. Das finde ich einfach noch eigentlich am geilsten. Was ich halt einfach immer so ein bisschen, eines Tages wird dieser Moonsault ordentlich schief gehen und dann.
Ja, natürlich. Wenn es nicht das ist, dann ist es der Somersault nach draußen auf den Apron. Wo er sich dann irgendwie die Wirbelsäule bei bricht oder sowas.
Keine Ahnung, ey.
Irgendwas. Ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann so eine Horrornachricht irgendwie mit PCO kriegen, aber.
Ja, mich auch nicht. Niemanden wird das wahrscheinlich wundern. Ihn wahrscheinlich selber auch nicht, aber ich glaube, der hat gerade die Zeit seines Lebens.
Denke ich auch mal. Und deswegen zieht er das auch einfach so durch, einfach so weiter.
Der denkt da wahrscheinlich auch gar nicht großartig drüber nach.
Nein, er macht einfach. Einfach machen.
Ja, das glaube ich halt echt.
Ja. Aber es funktioniert halt so schön, was Sven zum Beispiel ja gesagt hat, warum er so eine Liebe für die Quebecers ja auch zum Beispiel hat. Oder hier, dass PCO immer als Waffe benutzt wird auch irgendwo. Das macht ja Brody King halt auch mit PCO. Ja. Indem er ihn auf die Gegner schmeißt, sie auf ihn drauf slammt, solche Sachen. Und ich fand es total geil, ich habe noch nie gesehen, dass jemand nach dem Rapid Fire von Kojima wieder aufgestanden ist, einfach so. Weil da sollte ja noch, denn eigentlich folgt dann ja immer obligatorisch der Ichibakayo Elbow, aber nicht mit PCO. Aber es war richtig schön zu sehen, wie die sich halt alle einfach nur verprügelt haben die ganze Zeit. Also Nagata fand das bestimmt auch mega geil mit PCO und ja, da will ich demnächst noch eine Frage stellen, aber das machen wir dann, wenn das ganze Ding durch ist.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ja, hast du noch was zu dem Match? Weil es ist ja einfach eigentlich nicht lang und es passiert auch eigentlich nicht viel. Es ist halt einfach 11, knapp 12 Minuten Stiffness.
Ja, Ich möchte in dem Sinne das was dazu sagen. Also das Match hat für mich eindeutig die richtigen Gewinner. Und zwar deswegen, weil ich finde, dass Brody King einfach durch sein Alter und durch was er halt zeigen kann und so eh schon legitimiert ist. Mhm. PCO ist dadurch legitimiert, weil er einfach der krankeste Typ ist, der einfach 2019 gerade rumläuft. Mhm. Und jetzt zu meiner gesteinigt werden Aussage wahrscheinlich eher, ich finde, das Einzige, was Kojima und Nagata noch legitimiert, ist halt ihr Name. Ich sehe sie halt in diesen Matches ihre Stiffness halt als ich komme da nicht mehr rein. Also das ist für mich eher, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist eher so ein ja, die machen jetzt stiff, anstatt die sind stiff. Weißt du, wie ich meine? Das kriegt mich einfach nicht mehr so ganz. Nichtsdestotrotz war das überhaupt kein schlechtes Match, nur ist es halt so ein bisschen so, dass das Kräfteverhältnis war halt für mich klarer, als dass sie das in dem Match darstellen wollten, und das hat mich dann halt so ein bisschen gekriegt. So.
Ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall, aber ich sehe halt Kojima. Ja, das ist dann halt so ein bisschen in Erinnerungsschwelgen auch irgendwo, ne? Mit All Japan Sachen von Kojima und seine Matches mit Misawa, also wo sie sich halt umgebracht haben gegenseitig. Das sind dann so schon noch schöne Erinnerungen, und ich sehe halt Kojima manchmal ein bisschen lieber sogar zu als irgendwem anderen von New Japan. Aber das ist ja so eine persönliche Geschmackssache dann dabei, ne?
Ja, kann ich aber gut verstehen. Ich meine, wenn man da hat man halt immer gleichzeitig im Kopf noch die gute alte Zeit, sondern man hat einfach die Erinnerung mit dem Kopf und weiß, was das für Emotionen schon. Ich nehme da immer sehr, sehr gerne den Vergleich Rey Mysterio her, weil ich als wirklich junger Hüpfer mit 10, 11, 12 Jahren ins Wrestling-Business durch Videospiele gestartet bin und dann meine Lieblingscharaktere aus den Videospielen angefangen habe, auf Google einzutippen oder auf YouTube oder mein Video einzutippen und mir einfach Highlight-Clips davon anzuschauen.
Ja.
Den ersten, den ich eingetippt habe, war Rey Mysterio. Und natürlich kann Rey Mysterio heutzutage nicht mehr zu 100% das gehen, was er vielleicht mal gegangen ist, obwohl er natürlich wirklich immer noch sehr fit ist. Definitiv. Aber wenn ich ein Match von Rey Mysterio sehe gegen Andrade Cien Almas zum Beispiel, dann sehe ich nicht nur das Match gegen Andrade Cien Almas, sondern dann sehe ich irgendwo in meinem Hinterkopf immer noch den 10, 11, 12-Jährigen, der sich irgendwelche Matches gegen Eddie Guerrero aus den 90ern anschaut, weißt du?
Ja.
Und deswegen kann ich das vollkommen verstehen, dass dabei so ein Kojima immer halt noch was mitschwingt.
Ja. Und was man auch mal sagen muss, mit Kojima und Jack Stane sind auch zwei ehemalige NWA World Champions ausgeschieden, ne? In der ersten Runde.
Wer ist Jack Stane?
War Knight.
War
Knights.
Ja.
Haben wir eigentlich vorhin War Raiders gesagt oder irgendwie sowas?
Nee, War Kings.
War Kings. Kings. Ja, War Kings heißen sie ja. Yeah. Jack Stane, genau. Ja, dann können wir weitergehen. Dann haben wir nämlich die erste Runde durch. Und wir können zu, vielleicht dem Fremdscham-Moment des Abends kommen. Zwar, Madusa betritt die Halle mit Smartphone und erzählt irgendwas, aber nichts Wichtiges. Der neue Titel sieht ganz schön aus. Aber
ist das ein neuer Titel?
Er ist ein neuer Titel. Also bei der 17th Anniversary Show hat Jazz definitiv noch einen anderen Titel gehabt. Also der wurde auch gerebrandet.
Ah, okay. Der sieht nämlich tatsächlich einfach aus wie ein Titel aus den 50er Jahren.
Naja, da gehen sie ja jetzt auch wieder hin. Die Tag-Titel sahen ja auch eine ganze Zeit lang anders aus. Mhm. Und jetzt haben sie ja auch einen Rebrand gekriegt, wie in den 60ern, glaube ich. 60er, 70er Jahre irgendwo. Jim Cornette hat das irgendwo am Kommentar erwähnt, in welchem Zeitraum die Titel genau so ausgesehen haben. Mhm. Und wer sie damals hergestellt hat.
Und an welchem Tag und was für ein Wetter das hatte.
Richtig.
Es ja. ist schon cool. So jemand, das ist wie, ich glaube, Matt Striker hat auch, glaube ich, eine Zeit lang diese Schiene gefahren. Das ist schon irgendwie witzig.
Absolut.
Wenn man einfach so viel Knowledge hat und dann einfach vor der Show dann auch noch zusätzlich alles irgendwie so recherchiert und so und dann solche Sachen immer. Ja,
also
ich finde das ja irgendwie, ich finde das irgendwie amüsant.
Ich habe mal halt so einen Videozusammenschnitt gesehen, das war auch irgendwie im NWA-Bereich jetzt vor nicht allzu langer Zeit, da haben sie das Haus von Jim Cornette gezeigt. Das ist ein Museum. Also so viele Kisten, Zeitschriften und
naja.
Tickets und seine ganzen Bücher, die er alle geschrieben, also sozusagen alles, was er aufgeschrieben hat, wo er war, zu welchem Zeitpunkt, Booking-Cards aus den 50ern und solches. Also das ist der Wahnsinn, was dieser Mann an ein Museum angehäuft hat. Also das wäre, wenn das mal irgendwann irgendwie aufbearbeitet wird, irgendwie so richtig katalogisiert, also er wird das wahrscheinlich auch irgendwie gewisse Weise, aber dass das ein Museum vielleicht mal irgendwann draus gemacht wird, das wäre schon was Tolles, glaube ich.
Ja.
Also, naja. Ein Match, was wahrscheinlich, also wie gesagt, Medusa kommt rein, hat ihr Smartphone in der Hand, liest ständig ihre, das bisschen, was sie sagt, vom Smartphone ab. Weiß dann, also da waren dann auf einmal böse Erinnerungen zurück. Ich weiß gar nicht, sie hat mal irgendwann bei der WWE kurz nach ihrer Hall of Fame-Geschichte irgendwie bei einem Panel gesessen. In einem Pre-Show-Panel. Und dann wurde sie gefragt, wer ihr, oder war das vielleicht sogar bei WrestleMania in der Pre-Show, wo das erste Mal dieser Uterus vergeben wurde bei der Damen-Battle Royale? Das kann sogar sein. Da wurde sie ja gefragt, wer denn ihre Favoritin wäre, die keinen Namen kannte. Die wirklich keine Ahnung hatte, wer daran teilnimmt. Und das hatte man leider auch hier, weil, ja, das ist Sienna, aber hier tritt sie als Allison Kay auf. Und sie wird von Medusa als Sienna.
Finde ich aber in dem Sinne gar nicht so schlecht, weil ja. Dann weiß ich zumindest, dass sie sie backstage gesehen hat und ja, sich gedacht hat, ah ja, Sienna kenne ich hier im Big Wrestling.
Habe ich schon mal irgendwo gehört.
Ja, dann weißt du wenigstens, dass sie tatsächlich kennt.
Ja, aber dann hätte sie ja auch eigentlich dann wissen müssen, ja, dann ist sie heute halt Allison Kay.
Ja.
Oder wenn sie schon alles von ihrem Smartphone abliest, dann auch die Namen.
Ja.
Also, ich denke mal, es gibt vielleicht bessere Namen, um, also sie kann ja auch absolut nicht reden. Also dieser Frau sollte man absolut kein Mikrofon in die Hand drücken. Das ist ja grauenhaft. Das ist ja, da kommt ja nichts bei rum.
Ja, vor allem hat Medusa, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, ja auch absolut nichts mit der NWA zu tun, oder? Also
ich habe keine großen Erinnerungen an sie, was das angeht.
Nee, oder? Weil die ist ja eigentlich in der WWF groß geworden und dann in die WCW gegangen und das war's.
Und vorher, ja, ich glaube, sie hatte ein paar Matches bei Crockett, aber das war's auch schon.
Ja, ja.
Weil dann halt viel Japan-Krams halt auch bei ihr war.
Ja. Ja, Mai, weil, also ich kann es durchaus verstehen, dass man...
Ist trotzdem immer noch ein Name, also...
Ja, voll. Und vor allem auch, was vakantierte Titel angeht, ist sie ja eigentlich ein großer Name. Aber,
sie hat ja noch drüber gewitzelt, heute wird halt kein Titel in die Mülltonne geworfen.
Ja, das hätte sie einfach mal bleiben lassen sollen. Das hatte absolut nichts mit diesem Titel und mit diesem Match zu tun, aber... Ja, Mai.
Sie hat halt geguckt, sie guckt auch jedes Mal, wenn sie einen Satz fertig gesprochen hat, so einmal ins Publikum, in die Runde...
Ja.
Kriege ich jetzt Reaktionen?
Hat jemand gelacht?
Oh, es ist so ganz grausam, wirklich.
Ja. Also, ich meine, solche Legendenauftritte, ne, die können halt einfach diese 2 Minuten oder so, die können halt einfach ein Match, also schön in ein Match reinhypen, oder sie können halt auch einfach so komplett fremd am Platz sein. Und das war halt einfach so einer, der leider so ein bisschen fremd am Platz war.
Absolut. Dann machst du halt wie Bobby Eaton, der sagt, das ist Stan Lane, das ist der Beste. Das ihr, und Dennis Convery, das sind meine Jungs. Das war's. Also, naja. Sie sollte das halt präsentieren und hat dann nochmal extra betont, das ist wichtig für den Rest des Abends, dass sie ja hier nicht als Insurance Policy oder Advisor da ist. Kommen wir später dann noch drauf. Dann kommen wir nämlich jetzt erstmal zu Allison Kay gegen Santana Garrett. Ja, also ursprünglich sollte ja eigentlich Jazz ihren Titel gegen Allison Kay verteidigen. Jazz hat sich verletzt, dadurch wurde der Titel vakantiert und Santana Garrett als zweite Wrestlerin hinzugefügt. Ich werde mit diesen beiden Damen nicht mehr warm. Also vorher schon nicht und jetzt auch nicht mehr. Das ist sehr sloppy und wirklich. Weil Santana Garrett sieht es halt auch immer so aus: jetzt kommt dieser Move, jetzt kommt dieser Move. Und dann hat sie halt diese Muta-Brücke, also diesen Muta-Lock. Und Allison Kay sieht aus, als wenn sie gleich sterben würde. Und Santana Garrett hat verzieht nicht eine Miene an Anstrengung. Also hat mir überhaupt nichts gegeben, war für mich wirklich wow. Nicht ansehenswert. Philly, was sagst du dazu?
Ja, also erst einmal war das Match da.
Ist richtig.
Es hat auch keinen in der Halle interessiert. Ich habe von Sienna und also Allison Kay, Sienna, ne, habe ich schon gute Programme gesehen und gute Matches gesehen. Ich habe von Santana Garrett auch schon gute Matches gesehen. Meistens aber dann, wenn sie gegen eine absolute übermächtige Gegnerin, beziehungsweise also ein richtiges Emotionsmonster oder Charisma-Monster gekämpft hat, dann kann Santana Garrett diese happy Underdog-Rolle ganz gut ausfüllen. Mhm. Allison Kay Sienna war aber in dem Match irgendwie gar nicht so gemein und böse und hardcore, wie sie sonst irgendwie immer so ist. Mhm. Was ich glaube ich daran eventuell legen könnte, dass man ihr gesagt hat, ja okay, du gewinnst heute den Titel, aber mach bitte, dass Santana Garrett auch gut aussieht. So kam mir das so ein bisschen vor, weil sie halt einfach teilweise schon sehr schnell relativ kleine Moves von Santana Garrett ziemlich krass gesellt hat, was normalerweise eigentlich nicht so ihrer Art ist. Das hat irgendwie nicht so wirklich zusammengepasst. Und dazu passt halt eben auch ganz gut dieser Muta-Lock, wo man teilweise das Gefühl hat, Santana Garrett fällt jetzt runter oder Allison Kay rutscht raus aus dem Lock, weil er so locker ist, aber gleichzeitig hast du das Gefühl, Allison Kay hat gerade, keine Ahnung, den Kimura-Lock von Brock Lesnar an sich dran irgendwie.
Ja, so ja, ja.
Nochmal, ich glaube, Potenzial wäre es da gewesen. Allison Kay ist für mich auch auf jeden Fall von den beiden die richtige Siegerin und auch eine gute Trägerin für die Zukunft. Also ich denke, dass durchaus auch mit richtigen Gegnerinnen da dann noch was kommt. Die Frage ist halt nur, aus welchem Pool nimmt die NWA in Zukunft ihre Wrestlerinnen? Es wird sicherlich dieses Allison Kay gegen Jess Match noch geben. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer die Verletzung von Jess ist, aber ich denke, dass sie halt irgendwann zurückkommen wird. Dann wird es dieses Match noch geben. Aber bis dahin fällt mir jetzt aus dieser amerikanischen Independent Wrestling Szenerie gar nicht mehr so viele Namen ein, die nicht schon in der WWE drin sind.
Oder irgendwo anders unter Vertrag stehen.
Ja, das wäre ja zum Beispiel jetzt gar nicht so schlimm. Ne? Also ja. Allison Kay, steht zurzeit nirgendwo mehr unter Vertrag.
Nee.
Ja. Das wäre ja gar nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum immer mehr amerikanische Shows einfach random Japanese Wrestlerinnen booken, weil die Frauen-Wrestling-Szene im Independent-Amerika gerade echt dünn besiedelt ist. Ja, genau. Und deswegen bin ich gespannt, wie es mit dem Titel weitergeht. Das ist halt für einen Titel, der sich gerade so etablieren muss, nicht gerade die beste Voraussetzung.
Eben.
Ich fand das Match schon solide, es war schon okay. Das ist halt mittlerweile, also es wird halt zu einem Thema bei dieser Show, dass man halt meistens nach dem Match sich so fazitieren muss. Ja, das war schon okay. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, ob das halt irgendwie reicht, ist halt irgendwie so die Frage, ne?
Eben.
Tja.
Wird die Zukunft zeigen, gegen wen das sich dann da Allison Kay in Zukunft bauten wird? Also wie gesagt, Jazz, das glaube ich auch. Santana Garrett brauche ich dann nicht nochmal.
Ja.
Und dann wird es halt schon dünn, weil wenn wir dann halt auch solche Namen, die halt in der letzten Zeit sich im Independent-Damen-Bereich dann halt einen Namen gemacht haben, das war eine Kylie Rae, die mittlerweile auch vom Markt ist.
Und ja, dann, wobei man da ja wiederum auch nicht weiß.
Ja, wie fest, ja.
Weil ich, auch wenn das vom Geld her wahrscheinlich bei diesen Leuten gehen würde, ist halt so die Frage, macht es wirklich Sinn, Leute, die noch nicht ganz so etabliert in dem Business sind, 6 Matches im Jahr worken zu lassen?
Ja.
Eigentlich muss man sich als AEW dann halt eigentlich so denken, ja, okay, wenn wir nicht veranstalten, dann lass sie doch bei NWA oder sowas auftreten und noch weiter Erfahrung sammeln. Mhm. Weil sonst haben sie nämlich das Problem, dass sie ganz, ganz viele junge Talente mit hohem Potenzial haben, die das Potenzial aber gar nicht entfalten können, weil sie halt alle 2 Monate 20 Minuten nur im Ring stehen, wenn es hochkommt.
Ja. Naja, es wird bei AEW wird's halt interessant zu sehen.
Mit der Weekly dann.
Mit der Weekly dann, wie das sich dann entfaltet und
aber in welchem Rahmen was das
stattfindet. Ja, ja, ich verstehe absolut, was du meinst.
Ja.
Ja. Naja, werden wir sehen. Dann hatten wir ganz kurzen Skit. Der Midnight Express war da, der bessere Express. Dennis Condrey, schön zu sehen, dass er noch lebt. Und ansonsten, ja, Stan Lane sieht bombig aus für sein Alter. Also, und ja, natürlich dann noch Bobby Eaton, Beautiful Bobby Eaton, einer, ich glaube, der besten Tag-Team-Wrestler aller Zeiten. Muss man nicht viel Worte drüber verlieren. Am Ende hätte ich mir vielleicht noch die Musik vom Midnight Express gewünscht. Dann wäre ich glücklicher gewesen. Aber man kann nicht alles haben.
Ja. Also, mir sagt dieses Stable halt natürlich auch nur durch Erzählungen etwas. Ich finde es aber, ich versuche mich da immer in die Leute rein zu versetzen. Zum Beispiel, ich bin ja zum Beispiel in einem Internat groß geworden und wenn ich da einmal im Jahr noch zum Sommerfest komme und das Lehrer-Schüler-Spiel, so aktuelle Schüler gegen ehemalige Schüler, Lehrer und sowas spielen da immer zusammen Spiele und keine Ahnung, das ist halt eigentlich so ein komplett unwichtiges Spiel, was nichts zu bedeuten hat oder so, aber für mich ist das irgendwie immer noch geil, die alten Leute zu sehen und einfach Spaß zusammen zu haben und alte Geschichten zu erzählen und ich denke, wenn du dann so ein Dennis Condrey bist, der wahrscheinlich schon oftmals in seinem Leben gedacht hat, okay, das war's jetzt, der dann seinen Krebs besiegt und bei so einer Veranstaltung merkt, okay, es gab die 70th Anniversary und jetzt gibt es den Crockett Cup wieder und so, es kommt wieder und so und ich werde auch noch eingeladen und ich bin gesund und ich sehe meine alten Kollegen und so, das ist sicherlich ein ganz großer Moment für ihn und deswegen freuen mich solche Sachen, egal wie kurz und belanglos sie für manche erscheinen, freut mich sowas immer riesig.
Und ich denke ja auch, dass es dann für einige hier auf der Karte, die man halt, ich würde jetzt mal solche Namen nennen, zum Beispiel wie Billy Buck und Kevin Blue, von denen ich vorher auch noch nie was gehört habe.
Ja.
Bestimmt total toll, solche Leute zu treffen und auch irgendwas von denen mitzunehmen.
Voll, ja.
Ja, also das ist ja Erfahrung pur. Und wenn die dir nur mal irgendwie dich an die Seite nehmen und dir sagen, hier, guck mal, mach das mal so. Das sieht ja schon gut aus, aber mach doch das dabei.
Dann, vor allem bei so einem Tag-Team-Turnier, ne?
Ja, ja.
Also deswegen, ich meine, die schauen ja sicherlich die Matches auch an und dann kommen die danach zurück. Und dann, wenn ihr dann auf einmal so ein Bobby Eaton sagt, so, hey, hier, du hast doch den und den Spot gemacht, so hast du dir schon mal überlegt, ob, ne?
Ja, ja,
aber das kannst du in, sage ich jetzt mal, in 5 Jahren Performance Center kriegst du wahrscheinlich nicht solche Hinweise, wie wenn du ohne Druck, ohne alles in so einem belanglosen, lockeren Gespräch mit Bobby Eaton dann plötzlich einen Tipp bekommst.
Absolut, absolut. Ja, gut. Crockett Cup, Semifinale, Royce Isaacs, Tom the Tamer gegen Bandido und Flip Gordon und ja, hier spielt man dann jetzt die Verletzungen von Flip Gordon auf.
Ja.
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 Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass man dann sowas ist, was man dann nicht auch schon im ersten Match irgendwie anteased, irgendwie, dass er sich irgendwo was getan hat und so Bandido so, oh, alles gut, ja, ja, okay, klar, kein Ding, wir können weitermachen.
Mhm.
Nur so einen kleinen Hint, dass er sich irgendwie mal irgendwie vertritt oder sowas und so einfach einmal wegknickt, so, Und das dann, weil dann kannst du halt auch sagen, ja, Isaacs, Latema haben das Match natürlich gesehen und haben sofort die Schwachstelle ausgemacht und können Flip Gordon angreifen. Gehen sofort aufs Knie. Weil dann kannst du auch noch einfacher erklären, warum sie gewinnen.
Ja.
Also, weil, wenn wir jetzt mal die War Kings nehmen als Tag-Team, dann sind sie in der Independent-Szene zwar als Einzelnamen durchaus bekannt, aber als Tag-Team sind sie jetzt im Indie-Bereich anzusiedeln irgendwo, wo du sie vorher noch nie so wirklich wahrgenommen hast. Aber einen Bandido und einen Flip Gordon, die hast du ja nun schon ein bisschen auf der Pfanne gerade aktuell. Die gehen ja steil wie sonst was, wenn sie nicht verletzt sind. Und das wäre doch dann ein toller Aufhänger gewesen für Royce Isaacs und Tom Latima, hier zu brillieren gegen diese beiden Uprising Superstars. Aber gut, das ist ja nur mein Vorschlag gewesen.
Ja. Diesen Isaacs und diesen Latima zu etablieren, schön und gut. Dass sie die Battle Royale gewinnen, passt. Dass sie das Quarterfinal-Match auch noch gewinnen, auch noch okay. Wobei man sie da irgendwie vielleicht schon mal, wenn man die Möglichkeit hat, dann auch ein bisschen stärker dastehen lassen kann. Ja. Vielleicht mit einem anderen Gegner oder so, haben wir drüber geredet.
Ja.
Dieses Halbfinal-Match, dass sie noch mal gewinnen, das hat mich eher ein bisschen runtergezogen. So habe ich mir halt echt gedacht, so okay, Crockett Cup soll irgendwie eine große Sache sein, wird mir hier seit Wochen verkauft.
Ja.
Und jetzt haben wir da mit Royce Isaacs einen Finalisten in diesem Turnier, von dem ich noch nie gehört habe. Und das, obwohl ich durchaus mich eigentlich betiteln würde als jemand, der schon ein bisschen Ahnung
über
hat.
Den Tellerrand hinaus guckt, ja.
Genau,
also,
ja.
Deswegen, also, sie passen halt auch irgendwie nicht zusammen, ne? Der eine hat halt irgendwie Dollarzeichen auf seinem Kniepad und Tom Latima ist halt der King of All Evil und läuft mit seinem Pentagramm-Symbolen auf dem Schottenrock rum. Also, irgendwo passt das alles nicht.
Mhm. Ja, und auch was Madusa jetzt mit den beiden will, das habe ich irgendwie auch nicht ganz verstanden.
Nein, also vor allem ist es ja, wenn sie denn einen Tipp gegeben hat, wie sie Bandido und Flip Gordon besiegen können, dann war es ein sehr schlechter Tipp, weil sie ihr eigenes Team dann nämlich abgelenkt hat. Weil in dem Augenblick dann halt Bandido und Gordon halt nach draußen springen, auf die beiden drauf.
Die hat den beiden wahrscheinlich
danke für den.
Ja. Die hat den beiden wahrscheinlich zugeflüstert, so, scheiße, ich habe mein Smartphone backstage vergessen.
Da steht noch
und
da
die
steht
so,
noch der Schlagmann
so, ja, okay, dann springen wir jetzt einfach, okay? Ja, okay.
Oh Gott, nee, ey. Also, Mandusa wirkt auch wirklich dann als dritte Person neben den beiden noch falscher. Also, in diesen bunten Klamotten und die beiden komplett in schwarz und nee.
Es war irgendwie ein bisschen weird, das Ganze.
Definitiv. Ja, aber sie gewinnen, weil Flip Gordon sich verletzt und es mal wieder zu einem Einroller reicht.
Ja.
Ja.
Ja, Mai.
7 Minuten 15.
Ja.
Ja. Tja, ist halt so, ne?
Mach mal weiter.
Mach mal weiter. Villain Enterprises gegen die Briscoes. Ja. Genau. Also, das ist voll bekloppt. Ja. King ist zwischendurch muss PCO nochmal richtig heiß antrimmen, indem er ihn choppt. Also, das ist eigentlich eine sehr skurrile Kombination, die beiden, aber irgendwo ist es sehr, sehr, sehr harmonisch auch irgendwo. Tolles Match. Also, was heißt tolles Match? Da frage ich mich halt einfach nur nach dem Ende, warum die Briscoes, wenn sie doch als das Veteran-Team, 10-time Ring of Honor Tag Team Champions, so einen blödsinnigen Fehler machen. Also, dass sie da, ja, wieso wurden wir denn jetzt disqualifiziert? Weil ihr mit dem Stuhl geschlagen habt, die Idioten.
Was, das darf man gar nicht?
Ja, also.
Habe ich im Fernsehen aber schon oft gesehen.
Ja. Dann wäre ich anstelle von Brody, also von den Briscoes, wäre ich im Main Event auch nochmal rausgekommen und hätte mich nochmal beschwert. Also, da kommen wir auch noch zu. Also, es ist ein Turnier. Du willst das Turnier auch gewinnen. Und die Briscoes haben es ja auch noch gesagt, wir sind hier, um den Crockett Cup zu gewinnen. Ne? Hier, ne? Wir machen euch alle weg. Und dann lassen sie sich disqualifizieren? Also, weiß ich nicht. War ein bisschen seltsam. Dazwischen war halt krasser Scheiß. ein sehr schöner Kommentar von Ian Riccoboni, der als PCO nach draußen gesprungen ist mit einem Suicide Dive, der auch ziemlich eklig aussah, meinte, er ist zwar kein Pirat, aber er ist eine ziemlich große Kanonenkugel. Als kleine Anspielung, denke ich mal, auf Jean-Pierre Lafitte. Aber naja. Also, was sagst du, Willi? Also, ich komme auf das Match nicht so ganz klar.
Ja, geil. Und dann hast du so ein Finish.
Ja.
Das ist halt schade. Und ich habe das Gefühl, irgendwie bei dieser Show kommt es immer so rüber, das Potenzial ist immer da, aber irgendwie was steht irgendwie in jedem Match im Weg. Und das ist halt schade. Und hier stand wahrscheinlich im Weg, dass man die Briscoes nicht wollte, dass sie das Turnier gewinnen, aber gleichzeitig die Villain Enterprises die Briscoes nicht clean besiegen durften. Und dann haben sie halt angefangen zu überlegen. Und oftmals, oder nicht oftmals, aber manchmal passiert das halt, dass man irgendwas überdenkt und dann, ja, hätte man lieber nicht nachgedacht.
Ja. Naja, aber ich meine, da stehen jetzt halt mit Briscoe, PCO, dem anderen Briscoe, zumindest drei erfahrene Leute bringen. Brody King würde ich jetzt auf das Level halt noch nicht draufstellen.
Ja, auf das Level auf jeden Fall nicht, aber Brody King ist ja auch kein Rookie.
Ja, eben.
Ja.
Da stehen vier gestandene Wrestler im Ring und die müssten doch dann auch irgendwo ihren Input dazu geben, dass dieses Finish scheiße ist.
Hm.
Ich meine, natürlich machen sie am Ende wahrscheinlich auch nur des Tages, was ihnen gesagt wird. Aber ich meine, da müssen doch auch so viele Leute eigentlich sein, von denen man dann der Meinung ist, dass sie das vielleicht irgendwie anders über die Bühne kriegen.
Hm.
Also es muss ja, mir reicht es ja zum Beispiel, weil sie ja hinterher auch den Ref. Es gibt ja hinterher noch den J-Driller gegen den Referee.
Mhm.
Wenn sie zum Beispiel durch ein Versehen den Ref irgendwie umbumpen und der dann sofort eine Disqualifikation ausspricht, ist zwar auch kein schönes Ende, würde aber vielleicht mehr Sinn machen, als dass du vor den Augen des Referees jemanden im Stuhl schlägst und dich dann wunderst, dass du disqualifiziert wirst.
Ja, oder der Referee geht down und die beiden schlagen sich tatsächlich einfach mit den Stühlen und Jay Briscoe wird mit irgendeinem Spot so außer Gefecht gesetzt, dass der Referee irgendwann wieder zu sich kommt und Brody King und PCO mit einem 2-1 Double-Team-Finisher einfach Mark Briscoe pinnen, dann sind die Briscoes trotzdem geschützt, aber du hast immerhin einfach ein Weiterkommen, was halt einfach legitim ist und nicht so ein, ja, es war halt echt schon ein bisschen Bullshit-Niveau over 9000.
Ja. Oder halt Dusty Finish. Geht auch immer, wenn es denn sein muss. Ist zwar auch nicht die eleganteste Variante, aber hey, dann hast du zumindest, hätten die Briscoes theoretisch gewonnen, aber auch nicht. Naja. Also Möglichkeiten gibt es da viele, außer das. Ja, aber dazwischen war es halt ziemlich hart, auch der Ring, also der Hallenboden wurde entblößt, Body Slam auf den Hallenboden von Brody King gegen Mark Briscoe müsste es gewesen sein.
Mhm.
Ja. Naja. Auf jeden Fall geht es dann halt hinterher noch groß los, dass die Briscoes dann nach dem Match noch PCO angreifen, indem sie seinen Arm in einen Stuhl legen, noch zwei Stühle auf ihn drauf und dann gibt es halt den Somersault von Mark Briscoe auf die Stühle nach draußen auf den Apron. Ja. Und Mark Briscoe steht danach auf. Sofort. Instant. Und ja, PCO nicht. Also eklig
nicht,
aus.
Wie passt nicht ganz in die Gimmicks rein, ja.
Nein, und PCO, es sieht schon echt eklig aus. Was hat Jim Cornette dazu gesagt, als PCO den Somersault auf den Apron draufgesprungen ist? Das war wie eine Billardkugel, die einfach von der Bande abgeprallt ist. Es sieht schon echt eklig aus und das sollte er auch nicht mehr allzu oft machen.
Ja, das.
Aber das kannst du ihm wahrscheinlich 20 Mal erzählen, dass er das lassen soll.
Ja, das ist das, wo wir vorher schon drüber geredet haben. Ich glaube, der feiert sich einfach gerade selbst und feiert gerade sein Leben und sein Revival und vor lauter Adrenalin und Hype und sowas, glaube ich nicht, dass er da allzu viel drüber nachdenkt.
Also ich
aber
hab
wer
ihn ja,
weiß, wer weiß.
ich habe ihn ja halt auch schon live gesehen und halt auch danach. Und also nach seinem Match, wie er dann halt am Merch-Table stand. Also entweder er ist im Gimmick oder er war auf einem komplett anderen Planeten. Ich würde auf Zweiteres tippen. Weil so artikulieren und reden und so, das war nicht so seins. Also, weiß ich nicht. Naja, PCO ist PCO ist PCO. Ja. Und ja, Villain Enterprises geht dadurch ins Finale. Finde ich auch vollkommen legitim eigentlich, dass sie im Moment, weil sie halt den Hype dahinter haben und die NWA möchte diesen Hype auch mitnehmen, denke ich mal.
Ja.
Ne? Also, und ich denke auch, dass Ring of Honor das auch ganz gut gefällt, dass eins von ihren Teams so gut dargestellt ist. Also sie standen ja auch vor kurzem noch im IWGP Tag Team Titel Match. Ja. Und waren ja auch vor kurzem noch Ring of Honor Tag Team Champions. Also schon durchaus legitim, dass sie so stark dargestellt sind.
Waren sie Tag Team Champions?
Ja, doch, ja. Sie haben
Trios Champions, oder?
Nee, sie sind noch Trios Champions. Sie sind als Tag Team Champions in die Supercard gegangen.
Nicht die Briscoes?
Meinst du, es waren die Briscoes? Ich meine, es war Villain Enterprises.
Ja, ich meine, es waren die Briscoes.
Okay.
Und dann haben die Gorillas die Titel von den Briscoes gewonnen.
Okay, also ich hatte das jetzt so...
Ja, ohne Gewehr, sagen wir das jetzt mal so.
Ja.
Also es war auf jeden Fall einer von den beiden Teams.
Definitiv, einer von beiden war es. Ich weiß gar nicht, überleg gerade, welche Titel, also wer da noch mit drin war, aber ist ja auch eigentlich nicht gerade Nein, PCO und Brody King. PCO und Brody King waren Ring of Honor Tag Team Champions.
Okay. Das vierte Team war das LIJ, oder?
Ja, genau, das waren Evil und Sanada.
Ja.
Ja.
Die sind also, ja eigentlich auch immer mit dabei.
Eben. Nein, also es waren PCO und Brody King, die als Ring of Honor Tag Team Champions in dieses Match gegangen sind.
Okay. Ne?
Gut, gehen wir weiter und kommen auch zu einem Titelmatch. Und zwar um den NWA National Heavyweights Title. Willie Mack verteidigt seinen Titel gegen Colt Cabana und ich dachte, oh, 9 Minuten, das ging aber schnell. Match war gut und hat in der Kürze der Zeit auch alles erzählt, was es erzählen wollte. Mhm. Ich mag es ja, wenn Colt Cabana ein bisschen ernster wrestelt und nicht nur ja, Comedy Cabana ist.
Ja.
Weil dann ist er halt auch richtig gut. Das, was am Kommentar auch gesagt wurde, wenn der ne, wrestelt, dann wrestelt er auch. Mhm. War ein echt gutes Match eigentlich. Also
voll. Ne? Colt Cabana hat halt auch einfach diesen Switch, den er umlegen kann.
Eben. Es kommt dann ab und zu mal so durch, halt so ein bisschen Comedy, aber sehr dosiert und dann macht er auch richtig Spaß.
Ja.
Also gutes Match, 9 Minuten, neuer Champion, Colt Cabana. Finde ich durchaus total legitim, dass er diesen Titel gewinnt, weil er ja nun auch eine, ja, etwas größere Vergangenheit in der jüngeren Vergangenheit mit der NWA gehabt hat.
Ja.
Durch seine.
Ich meine, theoretisch hat er die NWA mit Adam Pearce zusammen geschlossen.
Richtig, genau. Aber er hat sie auch quasi mit Adam Pearce zusammen am Leben erhalten, eine Zeit.
Ja, also, das stimmt.
Ne? Sieben Matches waren das. Seven ja. Stages of Hell.
Ja.
Also ein ganz anderer Colt Cabana als den man in den letzten Jahren kannte. Ein sehr verbissener und sehr, also auch sehr brutaler Colt Cabana zum Teil. Mhm. Also da wirklich tolle Matches gewesen und ja, kann diesen Titel ganz gut tragen, würde ich behaupten.
Ja, also ich habe gelesen, es ist Zeit für Phillys Gerüchteküche.
Ja.
Ich habe gelesen, dass bis zu dem Tag, wo diese Show dann stattfand, Willie Mack als Titelverteidigung gebucht war. Okay. Und dann mit ihm darüber gesprochen wird, wie jetzt eigentlich sein neuer Vertrag bei Impact Wrestling aussieht und so. Und da man ja dann doch bei NWA in nächster Zeit wieder mehrere Shows machen will und Impact Wrestling teilweise immer mal wieder aus dem Nichts Taping-Marathons von 1 bis 2 Wochen macht und für diese Zeit Willie Mack dann einfach gesperrt gewesen wäre, Wollten die auf Nummer sicher gehen und den Titel jemandem geben, den man besser und öfter zur Verfügung hat für eine Titelverteidigung als eben Willie Mack. Und deswegen ist dann relativ kurzfristig dieser Titelwechsel zustande gekommen. Mhm. Keine Ahnung, ob es stimmt, Sinn machen wird.
Absolut.
Ich habe aber genau wie du mit einem Colt Cabana, der diesen Switch dreht oder umlegt bei Titelverteidigung, absolut kein Problem als NWA National Champion, vor allem weil der National Champion ja so ein Second-Titel ist. Ne? Genau. Und irgendwann wird jemand kommen, ein junges Talent, und Colt Cabana diesen Titel abnehmen. Und der hat dann gleich diesen Rub mitbekommen, dieses junge Talent, und ist dann richtig etabliert als Champion und kann den gut aufbauen dadurch. Deswegen finde ich so etablierte Veteranen als Champions von sekundären Titeln immer für mittelfristige Zeit gar nicht so schlecht, weil man ganz genau weiß, der nächste Champion, der kommt, wird davon profitieren.
Absolut, definitiv. Ja, Aftermath noch von dem Match, ne? Also, James Storm kommt raus und erzählt uns erstmal, wer er ist. Und dass er ja sozusagen ja auch, er hat ja auch vor kurzem erst, glaube ich, ein Match gegen Aldis gehabt, um den Titel. Und verstehe dann, also seine Argumentation verstehe ich nicht, dass er ja sozusagen vom Office der NWA keine Chance bekommt. Es ist ja nicht so, dass du gerade doch drüber geredet hast, dass du ein Titelmatch gegen Aldis hattest und einen noch größeren Titel. Mhm. Aber hey, passt schon. Er möchte ein Match um den Titel haben gegen Colt Cabana. Und das Match hat mittlerweile auch stattgefunden.
Ja.
Spoiler, Cabana hat gewonnen.
Ja.
Was ich auch gut finde.
Ja.
Weil ich wüsste nicht,
und damit ist James Storm auch jetzt erstmal durch in der NWA.
Ja, Gott sei Dank. Irgendwo. Also, ja, so gerne ich James Storm vor ein paar Jahren noch gesehen habe, mittlerweile kann ich den einfach nicht mehr sehen. Da geht mir eigentlich mittlerweile nur noch um Keks. Also, ich denke mal, da wird demnächst irgendjemand kommen, weil, wie du sagtest, der Cabana den Titel abnehmen wird, vielleicht so mit so Richtung Sommer irgendwo, Ende des Sommers, wenn wieder eine Show ansteht von der NWA, eine etwas größere, das weiß man ja, also ich weiß noch nicht, was da kommt, ist da, ich glaube, auch noch gar nichts angekündigt irgendwie im Moment so wirklich.
Naja, ja, mal schauen. Das verfolge ich durchaus auch mit einem mulmigen Auge, dass da keine. Also zumindest, ich schaue jetzt mal nach, ob da eine nächste Show angekündigt ist. Mhm. Ja, aber du kannst ja schon mal überleiten zu dem Zwischensegment, was danach kam.
Genau, denn danach kam, siehst du, jetzt habe ich mich hier einfach vergessen, meine Unterlagen weiter zu blättern.
Oh Gott, was machen wir jetzt mit den 10 Sekunden?
Oh nein. Also,
folgt uns auf Instagram. Ja. Oh.
Nein, sehr gut. Nein, das Crockett Cup Finale. Also, es wurde vorher nochmal Dings rausgeholt: Nikita Koloff und Magnum TA, den wir auch schon bei der 17th Anniversary Show gesehen haben. Ich fand das sehr schön, Nikita Koloff zu sehen und wie fit der noch ist und was der für einen Spaß hat. Dass er einfach nicht nur so grummelig daneben steht irgendwie. Und auch sehr schön die Frage hin, wo ist denn eigentlich dein Akzent auf einmal geblieben? Ja, wenn man so lange schon in den USA lebt. Komm schon. Also, schöne Sache auf jeden Fall. Ja, sie reden halt ein bisschen, noch ein bisschen Zeit überbrücken, noch die letzten, damit die Wrestler sich noch mal kurz noch sammeln können.
Ja.
Also, viel Wichtiges passiert einfach nicht. Sie erzählen schöne Sachen. Und was sie so gemacht haben, ich wusste zum Beispiel nicht, dass Nikita Koloff schon im Moment als Prediger arbeitet.
Das wusste ich auch nicht.
Nein, aber scheinbar ist es so. Aber gut. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und es geht los. Villain Enterprises gegen Royce Isaac, Tom Latamer. In, Achtung, haltet euch fest, 6 Minuten 40.
Boah.
Das ist das kürzeste Turniermatch.
Ja. Was will man da noch zu sagen?
Da sneaken sich zwei Leute ins Finale. Und ich weiß nicht. Also, dann hätte ich sie auch gar nicht da gebraucht. Wenn sie dann in 6 Minuten 40...
Weil du halt auch nie... Also man hat ja PCO ja davor auch noch attackiert, wurde er ja auch noch attackiert und so. Und das wurde ja durchaus schon, denke ich mal, gemacht, damit man noch so denkt, so, oh, jetzt ist der auch noch verletzt, oh, die werden doch wohl nicht. Mhm. Aber während diesem Match hast du halt nie so großartig das Gefühl, oh, jetzt könnten sie es vielleicht komplett machen.
Ja.
Das war halt irgendwie, und das ist auch die Sache, weil jetzt man hat sie dreimal an diesem Abend schon gesehen davor, mhm, und man hat aber noch kein einziges Mal irgendwie so einen heftigen Double-Team-Move oder sowas. Wenn wenigstens die beiden mal ein ihrer Matches mit so einem Double-Team-Move gewonnen hätten, dann hätte man im Finale es so aussehen lassen können, als würden sie den Move schon wieder versuchen. Und dann kommt aber der Konter irgendwie, dass man wenigstens mal so denkt, so oh, 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 so für einen kurzen Moment.
Ja,
aber das dadurch, war halt nicht.
Ja. Und ja, Madusa kam mit zum Ring und hat ihm noch wertvolle Tipps vorher gegeben. Hat nichts gebracht.
Komisch.
Ja, also, da draußen an die Welt, wenn euch Madusa mal irgendwann einen Tipp gibt, ignorieren. Das wird nichts. Ne? Sehr schön war halt, also das Einzige, was in Erinnerung so ein bisschen bleiben wird, ist, dass halt PCO seinen Arm nicht heben kann. Er muss seinen Arm mit dem anderen Arm hochheben, damit er über das Seil rüberkommt, zum Tag. Und danach Brody King anbrüllt, fix my arm. Um ihm dann sozusagen die Schulter wieder einzurenken.
Ja.
Also, das war ganz witzig. Ansonsten hat das Match gar nichts. Wirklich nichts. Außer, dass PCO dann halt am Ende, also dass es dann die Kombination halt gibt aus Dings Eyes, All Seen Eyes, heißt das All Seen Eye? Der Finisher von Brody King, ich glaube, es heißt All Seen Eye.
Also All Seeing Eye.
Ja, genau.
Ist der Gruppenfinisher von OVE.
Okay, also...
Also, ich glaube, der heißt anders.
Ja, ich hatte es halt so gefunden. Das wurde ja hier als Michinoku-Driver-Variante verkauft. Ja, ich habe es halt... Ja, ist ja egal auch im Grunde genommen. Also, sein Finisher auf jeden Fall durchgezogen. Und ja, PCO springt mit dem Moonsault hinterher. Und... Pint Latamer clean in 6:40.
Gonzo Bomb.
Ja.
Heißt der Move anscheinend.
Gut, okay, dann haben wir das auch.
Haben wir auch wieder was gelernt.
Ja. Bildungsauftrag, Haken, geschafft. Ja. NWA Tech Crockett Cup Sieger 2019, Villain Enterprises. Und damit auch neue NWA World Tag Team Champions. Also, ich kann damit leben, dass die beiden gewonnen haben.
Kann ich auch damit leben. Ich denke nur, tatsächlich für das Turnier wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn ein Team dieses Turnier gewinnt und auch die Titel hält, das vielleicht nicht so krass Ring of Honor affiliated ist.
Naja, irgendwohin.
Deswegen, also deswegen hatte ich ja eigentlich auch mit den Walkings gerechnet. Aber gut, es ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl.
Ja. Aber irgendwohin muss Ring of Honor ja ihren Frust auslassen, dass sie bei New Japan immer der Verlierer sind. Dann sind sie jetzt halt sozusagen, dann dominieren sie NWA. Naja. Nein, also wie gesagt, ich kann auf jeden Fall mit leben und ich denke mal, die Walkings werden irgendwann. Es wäre halt ein schöner, glaube ich, eher gut besseres Match gewesen, wenn die Walkings gegen Villain Enterprises im Finale gestanden hätten, auf jeden Fall.
Ja, das denke ich auch.
Ja. Und wäre schön gewesen, so wollte man halt die Geschichte von Royce Isaacs und Tom the Tamer erzählen, die nicht rüberkommt. Weil die beiden halt auch dabei nichts machen. Halt, sie sind halt böse, aber Tom the Tamer ist halt Bram. Er wird bei mir immer Bram bleiben und nicht Tom the Tamer. Und Bram ist halt der Typ, der durch die Gegend läuft und allen den Mittelfinger zeigt. Und ein richtiger Badass ist. So, das war hier halt eigentlich nicht. Es waren halt zwei Random-Charaktere, die zusammengewürfelt wurden. Und von Tom the Tamer wurde auch noch nicht mal gesagt, dass er Bram ist, dass er mal eine Vergangenheit bei Impact hatte, was wir bei anderen durchaus erwähnt haben. Diese Titel gewonnen, jene Titel gewonnen. Das wurde bei ihm komplett irgendwie, als wenn er ein Rookie wäre.
Ja.
Und Royce Isaacs ist auch ein ehemaliger NWA-Champion. Also er hält hat einen Titel gehalten, der mal ein NWA-Titel war. Also, naja, weiß ich nicht. Schwierige Geschichte. Sollte man fürs nächste Mal überdenken, ob man sowas macht. Oder ob man nicht vielleicht dann versucht, mit einem etablierteren Team dann gleich von Anfang an zu arbeiten.
Ja, also für mich hat es in dem Moment wirklich aufgehört, als sie dann auch noch ins Finale gekommen sind.
Ja.
Lass sie ins Halbfinale kommen, das kann man sicherlich irgendwie auch noch gut hindrehen, aber dann ist halt irgendwann ein bisschen zu viel des Guten.
Definitiv. Ein Match haben wir noch. NWA World Heavyweight Title Match. Nick Aldis mit Camille gegen den Villain Marty Scurll. Wie fandst du das Match?
Ich fand's gut. Ich fand, es war ein würdiger Main Event. Es war auch wichtig, dass dieses Match der Main Event war und nicht das Crockett Cup Finale. Wirklich mehr als solide. Also es war wirklich ein sehr gutes Match und es war vor allem hat es auch nicht wie ein sehr gutes Match in einer Show gewirkt, sondern es hat auch einfach wie ein Main Event gewirkt und das ist mir immer sehr wichtig.
Richtig.
Beide zeigen einfach, dass sie klasse Worker sind. Ich schätze jetzt einfach mal, dass sie durchaus sehr familiär mit ihrer gegenseitigen Arbeit auch sind, dadurch, dass die beide aus dem UK kommen. Und
seit 15 Jahren halt einfach zusammen, sozusagen vor 15 Jahren mehr oder weniger quasi Skrull angefangen hat, als Aldis gerade am Höhepunkt war. Also so ein bisschen sein, ja, wie nennt man das? Mentor?
Ja. Ne? Also, ja. Also ich denke auf jeden Fall, dass Marty Skrull, wenn du einem sagen wir mal, vor 10 Jahren war es ja auch noch nicht allzu häufig vor, dass du als Engländer, wie Magnus nun mal einer ist, bei irgendeiner Liga wie TNA oder so prominent vertreten bist.
Ja.
Und da hast du als Marty Scurll sicherlich, wenn du in diese Fußstapfen treten willst, auch einiges an Tapes geschaut und verfolgt und Ratschläge wahrscheinlich sicherlich auch mal geholt, wenn das ging. Und deswegen, und das merkt man auch einfach, die Chemie ist da.
Was man immer so sagt, dass Zack Sabre so ein Dosenöffner mal irgendwann war für England. War das eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ein Magnus, Nick Aldis, schon einen kleinen Ticken vorher, der sozusagen als erster Engländer wieder in den USA so ein, ja, im Mainstream-Wrestling, damals halt TNA, gerade in ihrer Hochphase, da dann angekommen ist.
Ja, mit Doug Williams halt, ne?
Genau, mit Doug Williams zusammen. Haben die beiden eigentlich dann sozusagen wieder auch einen Weg für die Zack Sabre Skulls dieser Welt, die Haskins, und hast du nicht gesehen, geebnet.
Ja, wobei natürlich die beiden da waren und das geschafft haben und dann nichts nachkam. Und als Zack Sabre Jr. es geschafft hat dann auf einmal Ospreay, Skull, Navin kann man da noch mit dazu nehmen. Sicherlich auch ein Mark Haskins, ein Jimmy Havoc und sowas.
Ja.
Mark Andrews vielleicht auch noch. Solche Charaktere dann auch noch nachgekommen sind direkt. Deswegen verstehe ich dieses Argument Dosenöffner bei Zack Sabre Jr. durchaus schon mehr wie bei Magnus, weil danach dann wirklich Leute nachgekommen sind. Aber ich glaube, das lag weniger an Magnus oder Nick Aldis, sondern einfach nur an dem Stand der Szene damals und halt eben in den letzten Jahren.
Weil
es ist ja kein Geheimnis, wenn du dir die Wrestling-Welt angeschaut hast, dass, sagen wir mal, 2015, 2016, 2017 du mit New Japan natürlich, das hat man ja meistens irgendwie noch dabei, aber wenn du da in die britische Wrestling-Szene geschaut hast, ne, da sind da ja mehrere Ligen gewesen, die Shows geliefert haben, leckt mich am Arsch. Das war richtig heiß da drüben. Und wenn dann natürlich ein Zack Sabre Jr. Da irgendwo einen Fuß fasst oder so, dann hat man natürlich auch die Auswahl und auch die Möglichkeit heutzutage, sich andere Leute dann einfach anzuschauen, die dann halt auch mal eine Chance zu geben und die haben sie halt einfach genutzt.
Ja. Aber man sieht es ja halt auch dann, was Girl sagt, dass halt Aldis irgendwo so eine Art Vorbild dann halt auch für seine Generation irgendwo war, weil, okay, sie meinten, wenn wir uns jetzt halt anstrengen, man muss halt sagen, Aldis war ja kein gelernter Wrestler, sondern er war ein American Gladiator, also ja, so ein British Gladiator, der dann zum Wrestler umfunktioniert wurde von Impact. Aber es hat halt funktioniert und Aldis steht für mich, also mittlerweile, die ich gerade auch seinen Run jetzt so als NWL Champion macht ihn halt so ein bisschen, legitimiert sein Dasein im Wrestling. Mhm. Weil er wirklich gut ist eigentlich in dem, was er tut. Was ja immer so ein bisschen, ja, es ist halt Aldis oder es ist halt Magnus. Der ist jetzt nie so doll, nie gewesen. Aber doch, ich finde, dass das er ist wirklich, der ist wirklich schon definitiv, also ich sehe sehr gerne Nick Aldis Matches, muss ich
sagen. Vor allem dieses Match war ja auch durchaus nicht so kurz. Also ich verschätze mich da auch gern mal, aber das hat ja sicherlich auch an die halbe Stunde gekratzt.
23, 40.
Ja, okay, habe ich sogar tatsächlich gedacht, dass es ein bisschen länger wäre. Mhm. Aber es ist auch überhaupt nicht langweilig geworden und das liegt sicherlich nicht nur an Marty's Girl, also bei Vibe nicht. Was ich aber allerdings finde, wenn wir jetzt auch zu dem Finish kommt, ich habe nämlich tatsächlich einen Titelwechsel erwartet.
Okay.
Was ich aber allerdings finde, dass man jetzt Magnus oder Nick Aldis ja jetzt eigentlich seitdem die NWA wieder irgendetwas ist, hat man ihn ja quasi als Champion, weil er hatte den Titel damals von Tim Storm irgendwie
abgenommen. Das Match ist grauenhaft. Also das liegt aber nicht an Nick Aldis. Also ich habe das, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass es wirklich war eins meiner der Lowlights der letzten Jahre, die ich jemals gesehen habe, aber das liegt an Tim Storm.
Ja.
Der kann halt nicht. Tut mir leid. Also, so tolle Geschichte mit seinem Alter und seinem Background als Lehrer und sowas. Tolle Geschichte. Im Ring eine absolute Gurke.
Hm. Ich war davon auch nicht großartig begeistert oder überzeugt. Auf jeden Fall hat dann Magnus wirklich einiges für diese Liga getan und während er die Liga etabliert hat, hat er sich etabliert und das ist eigentlich immer das Perfekte, wenn du so eine Win-Win-Situation hast. Dann war der Titel ja jetzt schon mal zwischendurch weg.
Mhm.
Und zwar bei
Cody.
Bei Cody, ja genau. Und dann haben ja eigentlich alle erwartet, so oh, jetzt ne, mit Cody und was weiß ich. Und dann war der Titel auf einmal wieder bei Magnus. Und jetzt finde ich, hat man diese wechselseitige Profitwirkung, hat man irgendwie nicht mehr so. Ich finde, jetzt tut der Titel Magnus oder Nick Aldis nicht mehr so gut und Nick Aldis tut dem Titel auch nicht mehr so gut. Und irgendwie so was Neues bräuchte es jetzt mal. Und ich hätte halt gedacht, so Marty's Girl hängt halt zurzeit auch irgendwie so ein bisschen in der Schwebe. Mhm. Weil irgendwie ist er AEW, aber ohne AEW zu sein.
Richtig. Sein Ring of Honor-Vertrag läuft bald aus.
Ja, bei New Japan hat man das Gefühl, die wissen eigentlich auch, dass er All Elite Wrestling ist, obwohl er es nicht ist.
Mhm. Aber deswegen machst du es ja auch wahrscheinlich auch als NWA nicht, weil du nicht weißt, ob der bald verfügbar noch ist für dich.
Ja, aber ich sage mal so, dieser New Japan-Vertrag, den er hat, der geht ja noch bis Anfang Januar. Das ist ja noch über ein halbes Jahr.
Ja.
Und ich finde, in diesem über ein halben Jahr veranstaltet die NWA wahrscheinlich eh nur zwei oder drei Shows. Dann lass ihn doch zwei Titelverteidigungen machen und bei deiner nächsten große Show, Januar, Februar, Dezember oder so, gibst du den Titel halt wieder an jemand anderen ab. Aber natürlich, ich kann verstehen, ja, man möchte da die Sicherheit und mit Nick Aldis hat man die Sicherheit, man ist bis jetzt auch mit ihm gut gefahren. Ja. Ich war aber
bald, also jetzt ist wirklich bald was Neues, ja.
Ja, ich war tatsächlich überrascht, weil auch irgendwie so
es war auch noch ein Face-Turn von Nick Aldis halt einfach dabei, ne? Also das muss man ja auch mal sagen.
Vorhin jetzt halt auch nochmal geschaut. Es ist ja tatsächlich keine nächste Show angekündigt.
Nein.
Das heißt, also ich meine, okay, 2018 haben sie eh nur zwei Shows gemacht, aber mit dieser 70th Anniversary Show im November, Oktober 2018 hat man ja eigentlich so ein Reboot gemacht. Dann gab es ja schon diese eine Show da relativ schnell 2019 und jetzt gibt es die wieder. Und eigentlich so im Takt von 3 Monaten, was ich vollkommen okay finde für die NWA, so alle 2-3 Monate eine Show rauszuhauen. Aber die Show haben wir ja jetzt auch gesagt, weil ist ja jetzt auch schon wieder fast ein Monat her.
Mhm.
Das heißt, innerhalb von 2 Monaten oder so müsste dann vielleicht mal die nächste Show kommen und es ist nicht mal irgendwie irgendwas angekündigt. Ich bin da noch, ich würde der NWA gönnen, dass sie weiterhin an sich rumbasteln darf und so. Aber gut, wirklich gut klingt das für mich jetzt irgendwie nicht so, weil Leute, die den Crockett Cup dann irgendwie da live vor Ort sind, das ist eigentlich immer vorteilhaft, wenn du dann in der Mitte der Show sagen kannst, und wenn Ihnen das heute gefallen hat, in 3 Monaten sind wir dort und dort und in einem Jahr kommen genau. wir sogar zurück nach Carolina und so. Und da ist halt gar nichts. Und das ist halt, das ist nicht
also
gut.
Deswegen, wenn sie zum Beispiel jetzt gesagt hätten, also was haben sie ja bei der 17th Anniversary Show, haben sie es ja gemacht. Sie haben ja in der Hälfte der Show den Crockett Cup angekündigt.
Ja.
Und ich hätte jetzt vielleicht hier erwartet irgendwie, dass man vielleicht mal was in Texas ankündigt oder so, weißt du? So das Gefühl, das, also dass du jetzt so nach und nach so ein bisschen die Hochburgen der ja, damaligen Zeit irgendwo so abgrast, so nach und nach und immer da was veranstaltest, dass du zum Beispiel, das heißt, du gehst nach Portland, du gehst halt dahin, wo Mitzhaus war, du gehst dahin, wo halt die Von Erichs groß waren.
Ja, ja. Also vor allem, ich meine, es waren ja nicht wenig Zuschauer da bei der Veranstaltung. Ich habe irgendwie 1500 Leute oder so habe ich im Kopf.
1,3
Trotzdem ist das ja vollkommen okay. Also ich meine, es gab Zeiten, da hat Ring of Honor sich über jede Show, die wo 1000 Leute da waren, sich gefreut. Deswegen ist es ja durchaus eine ordentliche Crowd. Und das wundert mich halt einfach für, und dann auch noch für North Carolina, lass die NWA tatsächlich jetzt mal in Texas veranstalten oder so, mit einer halbwegs anständigen Card, sind da ja sicherlich wieder vierstellig drin, wenn nicht sogar 2000 Leute mal oder so, mit der richtigen Halle oder der richtigen Gegend. Mich wundert es, weil theoretisch ist ja die Möglichkeit, Profit zu machen, da. Vielleicht sind sie tatsächlich auch einfach nur am Basteln von irgendetwas Großem. Wir machen uns umsonst Sorgen. Oder ich mache mir sonst Sorgen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin also halt Sorgen, tatsächlich
Sorgen
gespannt.
Sorgen habe ich mir definitiv nicht. Also solange sie halt mit YouTube weiter ihre 5-6 Minuten Videos machen und da so ein bisschen köcheln, bin ich damit vollkommen cool erstmal, wenn noch nichts angekündigt ist. Hat mich halt wirklich nur gewundert, weil das ist halt jetzt die größte Bühne, wo du was machen kannst. Ne? Oder wenn zum Beispiel Nick Aldis dann nach dem Match also es gibt ja noch das sich gegenseitig betucheln, wie toll sie doch beide sind. Aber dass dann Aldis zum Beispiel sagt, so Leute, und jetzt sage ich euch, wo es jetzt hingeht. Ne? Wo könnt ihr mich das nächste Mal verteidigen sehen?
Ja. Oder die Musik ertönt und es kommt halt, keine Ahnung, es kommt ein Cody raus, der sagt so, ich habe dich einmal geschlagen, du hast mich einmal geschlagen. Wir sind
Double or nothing. Oder so. Ne? Er kann ja rauskommen und sagen, ne, wir waren all in. Wie wär's? Wir sind double or nothing.
Ja, das geht ja nicht. Sein Match ist ja schon.
Ja, stimmt. Das Jahr ist ja schon
fix. Aber für auf jeden Fall für die Zukunft ist es möglich. Oder du machst es noch krasser, wenn du tatsächlich noch keinen Gegner hast. Du lässt einfach so eine komplett mysteriöse Vignette. Video einspielen oder was weiß ich und jeder fragt sich, oh, okay, wer war das jetzt, wann ist die nächste Show? Also irgendwas so ein bisschen.
Ja.
Aber mein Gott, wie gesagt, vielleicht hat das ja auch alles seinen Grund und die sind irgendwas Größeres am Plan. Und mal schauen.
We will see. Also, was wir jetzt auf jeden Fall nochmal kurz über das Match wollte ich, was mich nämlich so ein bisschen, wo ich nochmal fragen muss, zwei Fragen und zwar Blut, musste das sein? Weil, also, dass Aldis gebladet hat und vielleicht sogar ein bisschen sehr schlecht gebladet hat, weil er hat ja echt gesuppt wie Sau, weiß ich nicht, ob es das Match unbedingt benötigt hätte. Kann ich aber mit leben. Womit ich ein bisschen mehr Probleme habe, ist der Tablespot. Weil da wäre ich dann anstelle von den Briscoes rausgekommen, wieso wurden wir disqualifiziert und er hier jetzt nicht. Ja,
das stimmt, ja.
Weil er schmeißt ihn halt einfach mit einem Chokeslam durch den Tisch. In einem Titelmatch. Das ist eigentlich ja auch so Wrestling. Disqualifikation.
Normalerweise sagt man, kommt von Kommentatoren ja dann auch immer sowas wie, oh ja, Titelmatch und da möchte der Referee natürlich keine DQ aussprechen. So, ja, aber Turnier ist vielleicht genauso wichtig.
Ja.
Ja, gut. Ich kann's, mich stört sowas auch, also ich kann das vollkommen verstehen. Dass aber uns das Finish vorher schon gestört hat, das verstehe ich. Nur, wenn du da jetzt dann wieder irgendwie sowas Blödes machst, ne, also ich sag mal, so zwei Fehler machen ja nicht, machen das ja nicht wieder weg. Deswegen lieber sich denken, ja, okay, das haben wir vielleicht ein bisschen verkackt und jetzt machen wir normal weiter oder so. Aber ja, man hätte diese Spots wahrscheinlich gar nicht gebraucht.
Definitiv nicht. Naja, gut. Philipp, wollen wir mal zum Fazit und zu einer Wertung kommen?
Ja, selbstverständlich.
Dann mach mal dein Fazit und deine Wertung.
Ach, muss ich anfangen? Ich hasse das immer.
Oh.
Also, es war, wie zu Anfang an schon gesagt, halt voll die solide Show. Es ist vollkommen okay. Man sieht bei mehreren Dingen, was sie damit machen wollten. Das Potenzial war für jedes Match da und stand halt leider öfters mal im Weg. Und das ist halt schade, vor allem für eine Liga, die nicht so viele Shows hat und die sich versucht, gerade wieder zu etablieren. Ist das halt einfach, ja, schade. Ist halt einfach das richtige Wort dafür. Ist tatsächlich schade. Ich sehe diese Show aber als Gesamtbild in dem Sinne, dass als ich sie fertig geschaut habe, ich nicht irgendwie down war oder so. Das hat wahrscheinlich halt auch damit zu tun, dass das beste Match zum Schluss gekommen ist. Also das beste Match von der kompletten Show halt eben. Dieser Main Event zwischen Aldis und Skrull. Und deswegen ist es besser so, wie viele gute Matches und der Main Event ist kacke und man denkt sich, Alter, was war das denn jetzt? Ah, wegklick und nicht mehr drüber nachdenken. Und ich denke, dass dieser Main Event das Turnier, was ja durchaus seine Flausen hatte, dann auch schon noch gut gerettet hat. Ich habe mal irgendwie von irgendjemandem gehört im WTR, der mir gesagt hat, ja, das war eine grundsolide Show, die hat mich durchaus unterhalten. Es gab durchaus auch Sachen, die mich gestört haben und so. Und deswegen gebe ich einfach mal 7 Punkte und da würde ich mich jetzt einfach mal anschließen und sagen, 7 Punkte, weil es einfach 7 Punkte für mich, es ist okay, es hat sich gelohnt, sich das anzuschauen. Es war nicht überragend, es war aber auch nicht schlecht. Und der Main Event ist auch durchaus ein Match, was man dann mal jemanden, der vielleicht gerade eine halbe Stunde Zeit hat, die Leute irgendwie mag, Skrull mag oder sowas, dann kann man das sogar weiterempfehlen, das Main-Event-Match.
Ja, kann, also ich habe natürlich den Vergleich noch mit der 70th Anniversary Show, die wir ja hier reviewed haben, was ihr euch in unserem Archiv natürlich auch noch anhören könnt. Da würde ich nämlich sagen, das war die bessere Show insgesamt, aber dadurch, dass die Show hier halt nicht mit diesen unfassbar schlimmen Technikproblemen zu kämpfen hatte, ist es hier insgesamt die bessere, also vom Gesamtprodukt her.
Ja.
Und ja, was das Turnier halt irgendwie so ein bisschen verguckt hat, hat der Main Event halt auch irgendwo für mich auch wieder rausgeholt. Das ist zwar kein Match of the Year-Kandidat, aber es ist trotzdem ein rundes Match, was durchaus gut gefällt. Auch Cabana und Mac haben in 9 Minuten alles erzählt, was sie erzählen wollten. Auch hier hätte man natürlich noch mehr Minuten gehen können, aber es hat so vollkommen ausgereicht. Ich würde mich da, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, was habe ich um Gottes Willen eigentlich damals der 17th Anniversary Show gegeben? Das waren 6 Punkte und deswegen, Philly, schließe ich mich hier mit diesen 7 Punkten an. Also finde ich vollkommen legitim, hier 7 Punkte zu geben. Mehr fände ich ein bisschen übertrieben, weil das Turnier halt einfach nicht so wahnsinnig viel geboten hat. Aber dafür die Einzelmatches mit Abstrichen des Damenmatches durchaus ordentlich punkten. Und den Main Event würde ich als, wenn man sich fragt, mich fragen würde, was guckst du, was würdest du von der NWA, von dem Crockett Cup empfehlen, sage ich, guck dir den Main Event an, dann hast du alles gesehen. Also das Wichtigste gesehen und das Beste auch gesehen. Das Rest kann man in einem Highlight-Clip irgendwie sich zusammenwursten.
Ja.
Und
ich bin gerade so glücklich.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil ich es noch nie geschafft habe, egal bei welchem Roundtable, mal annäherndweise dahin zu kommen, was andere auch über die Show denken von der Wertung her. Und jetzt hast du einfach genau dasselbe gesagt wie ich. Das macht mich schon sehr glücklich.
Dann müssen wir das jetzt so beibehalten und wir sind jetzt das Tellerrand-Team dann, ne? Und dann
ja.
Ja, gut. Also, ne, macht's nicht schwer. 7 ist der Schnitt. Und ich denke, da sind wir, ja, Vielleicht sogar ein bisschen besser. Bei Cagematch wird das Ganze aktuell mit 5,89 bewertet. Und bei Genickbruch gibt es leider keine Note, weil zu wenig Leute abgestimmt haben.
Ja.
Ist halt so. Kann man nichts machen. Es wurde, ja, es gibt 50% aktuell für die 2, 50% für eine 3. Wie viele Leute, ich muss immer noch mal wieder nachfragen, wie viele Leute es eigentlich braucht, damit eine Note erzeugt wird.
Wahrscheinlich 10, oder?
Ja, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich um den Dreh sein. Aber ich denke mal, wenn 2 Leute abgestimmt haben, dann sind sie sich irgendwo in der Nähe bei uns und das passt dann auch so. Ja, dann wollen wir doch nochmal gucken, wo, Philly, das darfst du jetzt machen, weil ich jeden damit ärgere. Philly, wo kann man uns hören und uns verfolgen?
Also, bin ich jetzt total unvorbereitet, aber natürlich hört ihr uns wahrscheinlich gerade auf verschiedenen iTunes-Catchern, deswegen wisst ihr schon, wo ihr dahin müsst. Dann auf jeden Fall auf YouTube gibt es natürlich den Wrestling Talk Radio Channel. Wir haben einen Twitch-Channel, von dem ich mittlerweile aber glaube, dass er nur noch Matze OES ist, richtig, wenn wir da was streamen. Schau mal, wie gut ich bin. Dann haben wir natürlich Facebook, dann haben wir, meine ich, Instagram, oder?
Mhm.
Dann, was fällt mir noch ein? Haben wir natürlich unsere wunderschöne Wrestling Talk Radio Seite, die einfach nur wrestling-talk.de heißt.
Richtig.
Und wenn ihr dann auch noch auf dem /Forum geht, kommt ihr in unser wunderbares Forum, wo ihr euch anmelden könnt. Ja. Und wenn ihr dann auch noch in die MWF geht, dann seid ihr auch noch in meinem Hoheitsgebiet, die Fantasy-Liga der WTR, wo wir seit 2 Jahren, jetzt eigentlich fast 3 Jahren, mittlerweile am Basteln sind, wo es immer hoch hergeht und super geil ist. Da könnt ihr euch natürlich auch anmelden und mitmachen. Mhm. Dann haben wir noch, sind wir noch unter kicktipp.de vertreten. Da gibt es unter WTR einfach, glaube ich. Ich schaue mal schnell. Unter WTR gibt es da ein Tippspiel über das Jahr, immer zu den größten Veranstaltungen, hauptsächlich WWE, aber manchmal sind auch andere Dinge dabei. Und wenn ihr auch im Team Tellerrand seid, so wie wir beide, dann könnt ihr auch noch auf Wir tippen Wrestling alles zusammen und kleingeschrieben gehen. Das ist die Untergruppe von Kicktipp und da kann man dann auch ganz viel mittippen, was nicht nur die Buchstaben WWE vor sich hat. Da läuft zum Beispiel gerade das Tippspiel zum Best of the Super Juniors, wo der Philly, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist total der coole Typ, bis jetzt jeden Tipp richtig gemacht hat. Also da müsst ihr aufpassen, wenn ihr dem begegnet, der kann das richtig, richtig gut. Und ja. ich glaube, nach dieser Selbstbeweihräucherung, dass wir auch noch eine Facebook-Gruppe natürlich haben. Und zwar die Wrestling Talk Radio Diskussionsgruppe. Dort werden Sachen abgestimmt wie Superstar of the Week oder es gibt einen Match-Empfehlungsbeitrag und vor allem könnt ihr da euch auch immer richtig schön spoilern lassen, wenn ihr mal eine Show nicht gesehen habt, weil da sofort am nächsten Tag über die Ergebnisse diskutiert werden. Nee, Spaß natürlich nicht. Es gibt eigene Spoilerbeiträge, ihr werdet nicht gespoilert. Aber auf jeden Fall könnt ihr da mit allen möglichen Leuten über alle möglichen Themen des Wrestlings diskutieren. Deswegen auch der Name Diskussionsgruppe. Und ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich weiß.
Passt, du hast ein einziges hast du vergessen.
Ach ja, genau.
Spotify.
Spotify und wir könnt natürlich den Sebastian und mich auch auf Tinder finden.
Nein.
Ach so, ja, dann nur mich.
Ja, dann nur dich. Ja, also, dann mache ich noch kurz so, gucke mal, was noch so im Ausblick ist. Wenn ihr das jetzt hier hört, dann kommt in den nächsten Tagen noch ein Unscripted raus, auch mit dem Philly und mit mir. Da holen wir uns noch den Jan dann dazu und machen ein bisschen Brambole. Dann ist natürlich in nicht allzu weiter Ferne noch die WWE mit Money in the Bank, wo ich eben noch gerade noch mal verdutzt geguckt habe, warum jetzt schon Money in the Bank ist. Aber da merkt man einfach, ich bin absolut aus dem Produkt im Moment raus. Es wird noch eine Time Machine geben zu Over the Edge 1999. Und das ist ja nun auch ein ganz besonderer Event, denn der ein oder andere wird sich noch erinnern, das ist der Tag, an dem Owen Hart starb.
Und, 20 Jahren, ja.
Genau, das jährt sich jetzt gerade. Und ja, dann haben wir noch GWF Mystery Mayhem. Da mache ich dann wieder mit dem Stefan, da gucken wir nochmal drauf. Und dann sind wir ja auch schon im Mai und im Juni. Und da hört ihr dann wieder Philly mich da zusammen dann mit dem Alex. Und dann gehen wir Double or Nothing, was wir hier auch schon des Öfteren mal angesprochen haben. Und ansonsten haben wir noch,
Wrestling haben wir denn? Otaku mit
genau, ist gerade raus
Super Juniors.
Impact nee, Wrestling nicht, Rebellion.
Nicht gerade rauskommen, ist das nicht die nächste Show von New Japan Pro Wrestling?
Junior?
Mit dem Finale vom Best of the Super Juniors?
Ja, Dontaku ist jetzt gerade, haben wir jetzt gerade unsere Review zu rausgehauen.
Achso, dann gab es die schon, okay.
Genau, und Impact Wrestling Rebellion war, und ja.
Aber wie heißt denn dann die Show, wo das Best of the Super Junior Finale ist? Heißt das einfach nur Best of the Super Junior Finale?
Das kann sein.
Okay, ja, auf jeden Fall, das machen wir auch noch.
Das machen wir auch noch, ne? Und dann, ja. Und dann schauen wir mal weiter, was noch so ansteht. Ja. Und wir seid ja auch immer dazu aufgerufen, uns Feedback da zu lassen. Konstruktives Feedback natürlich. Und Kritik ist überhaupt kein Problem, können wir mit umgehen. Dann würde ich sagen, Philly, sind wir durch, ne?
Ja, fürs Erste.
Fürs Erste, ne?
Wir machen jetzt ja gleich Double Trouble.
Double Trouble.
Taping-Marathon.
Richtig. Denn dieses besagte Unscripted, das wird jetzt gleich noch im Anschluss an diese Aufnahme aufgenommen. Und ja, dann Philly sagt Tschüss.
Hola.
Heißt das nicht guten Tag?
Das ist wie Aloha. Das ist Hallo und Tschüss. Vor allem glaube ich schon, dass das Tschüss heißt, weil wenn ich zu irgendwelchen Frauen gehe und sage Hola, Chica, dann gehen die meistens. Deswegen glaube ich schon, dass es auch Tschüss heißt.
Dann wird das definitiv so sein. Dann sage ich noch, ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr guckt und gut Catch. Bis bald. Cheers.